Hallo und herzlich willkommen zu den Charakterneurosen. Heute Folge 4 mit den, ja, ein Special zu den US-Wahlen und eigentlich geht's um House of Cards. Und wie üblich wieder mit Dr. Niklas.
Hallo.
Und mit mir natürlich, Herrn Andreas. Genau, da fangen wir mal an.
Ich habe wieder Fragen an dich. Heute sogar mehrere.
Mehrere?
Ja. Würdest du die folgenden Aussagen eher mit Ja oder eher mit Nein beantworten?
Mhm.
Nach den ersten Gläsern Alkohol habe ich ein unwiderstehliches Verlangen, weiterzutrinken.
Ja.
Gut. Ich habe manchmal auch dann Alkohol getrunken, wenn es mir vom Arzt verboten wurde.
Nein.
Ich trinke lieber Alkohol, wenn ich allein bin.
Nein.
Wenn ich aufgeregt bin, trinke ich Alkohol, um mich zu beruhigen.
Nein.
Wenn ich nicht trinken würde, käme ich mit meinem Partner besser zurecht.
Wenn ich nicht trinken würde, käme ich mit meinem Partner besser zurecht.
Ja. Ja, das steht hier so. Ich habe das nicht erfunden.
Ja, warte mal, ich muss ja gucken, wie ich das jetzt, wenn ich nicht trinken würde, das heißt, ich trinke und komme schlecht mit meinem Partner zurecht. Und wenn ich es nicht trinken würde, dann wäre es besser.
Ja, ich glaube, man darf nicht zu lange drüber nachdenken.
Ach so.
Wenn man zu lange drüber nachdenkt, ist natürlich jetzt auch die Frage, aus wessen Perspektive das besser zurechtkommen vielleicht.
Ja, ja. Naja gut, man muss die Frage aber schon verstehen, wenn so eine Verneinung dabei ist, ist es manchmal schwierig.
Ich glaube, es geht darum, ob Beziehungsprobleme durch Alkoholkonsum entstehen.
Ach so. Also Beziehungsprobleme durch Alkohol gibt es, glaube ich, nicht, nein.
Gut. Also das sieht ganz gut aus. Das waren Fragen aus dem Münchner Alkoholismustest.
München.
Aha. Münchner Alkoholismustest, kurz MALT. Oder wenn man es englisch aussprechen würde, MALT.
Ja,
was
das,
ein guter,
ja, das
ein guter Name für einen Alkoholismustest ist.
Auf jeden Fall.
Genau. Aber der Münchner Alkoholismustest hat noch deutlich mehr Fragen, 24. Und wenn man von den 24 Fragen 6 bis 10 mit Ja beantwortet, ergibt es daraus einen Hinweis, dass vielleicht ein Alkoholmissbrauch vorliegen könnte und bei mehr als 11 Ja-Antworten Hinweise auf eine mögliche Alkoholabhängigkeit. Und mit Alkoholabhängigkeit werden wir uns ja heute auch befassen im Rahmen von House of Cards.
Genau, vielleicht, also ich würde sagen, ja, vielleicht machen wir gleich beim Thema weiter und schauen uns mal unsere heutigen Assoziationen an.
Ja, ich habe die erste Assoziation mitgebracht. Ich bin nicht sehr glücklich damit. Ich war nicht wirklich kreativ. Ich habe was mitgebracht und zwar Frank ist ja Demokrat und US-Präsident. Und was ich mitgebracht habe ist...
Wobei es wahrscheinlich nur von der Partei...
ja, er ist kein lupenreiner Demokrat, ja, oder Mitglied der Demokratischen Partei, genau. Und ich habe das Lieblingsbier eines anderen bekannten historischen demokratischen US-Präsidenten mitgebracht.
Aha.
Was denkst du, welcher das sein könnte?
Also es ist jetzt ja Heineken, um das mal aufzulesen.
Korrekt.
Keine Ahnung. Das ist ja, Heineken ist ja, glaube ich, eher so, weiß ich nicht, holländisch oder belgisch oder so?
Ja, kommt, glaube ich, aus Holland, aber wird, glaube ich, schon in Amerika generell auch viel getrunken.
Ja, ja, aber also das ist jetzt die Frage, wie lang sozusagen, das ist wahrscheinlich auch noch nicht so ewig, dass das so, das ist wahrscheinlich eher ein jüngerer sein.
Ja, es ist jetzt, also es gibt jetzt generell, oder ich weiß jetzt von nicht so vielen US-Präsidenten detaillierteres über deren Alkoholkonsum, aber über den Betreffenden gibt's Geschichten darüber.
Aha. Ja, keine Ahnung, das würde sich wahrscheinlich nur Obama oder was?
Nein, Obama. Das ist doch kein...
Das ist kein Biertrinker.
Ja, da vielleicht schon, aber um den ranken sich ja nicht Mythen um seinen Lebenswandel und
ja, nein, aber der twittert doch Dings und dann trinkt er mal, was ich, wenn er die NBA guckt mal einen Heineken dazu. Das ist doch der, ist ja so offen und so.
Aber Obama trinkt sogar, also es gibt, glaube ich, ist, glaube ich, wirklich bekannt, welches sein Lieblingsbier ist, aber es war ein anderes. Ich weiß nicht,
was. Ja, meine These ist, rührt daher, dass ja, das ist ja kein ureigenes amerikanisches Bier und das ist wahrscheinlich dann schwieriger, dass wenn das jetzt so ein, ja, guck mal drauf, vielleicht stimmt's auch nicht.
Nee, ist schon, also der Hauptsitz ist schon in Amsterdam.
Ja. Stimmt schon. Genau. Und
aber ich sag mal, deswegen, in den 60er Jahren wurde das offenbar auch schon getrunken.
Oh, ach so, so lange schon. Eieiei, 60er, das ist natürlich Kennedy, oder was?
Ja, genau. JFK. Neben vielem anderen.
Hat's vielleicht aber geschmeckt.
Hat er offenbar auch gerne Heineken getrunken, habe ich gehört. Und da mir nichts anderes, da ich unbedingt ein Bier mitbringen wollte und mir nichts anderes eingefallen ist, gibt es jetzt im Gedenken an JFK ein Heineken.
Brewed with passion for Prost. Quality. Prost. Ah ja, naja. Okay, dann ich fange mal an, ohne das zu zeigen. Oder sieht man das schon? Ne? Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil jetzt gerade auch in der Serie sind leider keine so großen Genießer dabei und so. Das ist halt schwierig.
Nee. Die haben außer Zigaretten. Wenn wir jetzt Raucher wären, dann
wär's einfacher,
ja. Hättest du Zigaretten bringen
können. Genau, aber dennoch gönnt sich Frank abends doch mal ein Getränk und es ist, man weiß es allerdings meistens nicht, was es ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein edler Tropfen ist. Und von daher habe ich edle Tropfen. Klassische Brände.
Die sehen aber wirklich ausgesprochen edel aus. Mann, oh Mann.
Ja, ja. Also das ist schon mit Grappa, Cognac, Scotch und Calvados.
Perfekt.
Das jetzt auch schon mal von der Folie befreit, damit es nicht so raschelt.
Damit
jetzt haben wir natürlich eine Folie drin.
Damit man immer hört, wenn wir essen die ganze Zeit.
Ja, ja, ich glaube, das nervt die anderen auch, aber das macht mir nichts. So.
Und was ist jetzt was?
Ach so, das steht.
Ist eine Legende dazu.
Ja, klugerweise steht das immer unten drauf. Von daher.
Naja, sonst hast du mich überrascht.
Oder? Nee. Steht gar nicht unten drauf. Weiß man nicht.
Okay, dann machen wir
Blindverkostung. Ach so, doch. Hier, nee, steht vorn drauf. Da steht's ja.
Nein, warte, ich deck das wieder zu. Wir machen jetzt Blindverkostung. Und müssen raten, was es ist. Ich probier mal. Obwohl.
Ja, gut, wo erkennt man dann was, die Unterschiede? Ah, steht da drauf. Nee, hier steht's drauf. Naja, gut.
Vielleicht wieder zu Beginn schon alles falsch gemacht. Okay, also ich probiere jetzt hier mal.
Ach, das ist Scotch.
Scotch. Ja.
Dann nehme ich mal so einen Cognac.
Also das sind durchaus mehrere edle Tropfen pro Praline, nicht nur einer.
Ah, das ist mehr, ja.
Also nicht mehrere verschiedene, aber also es ist mehr als ein Tropfen drin. Mhm. Mann, oh Mann. Das fängt ja gut an heute.
Dann müssen wir die Fragen am Anfang nochmal durchgehen. Oder komplett.
Am Schluss. Ja, da gibt es natürlich auch noch viel extremere Fragen. In der letzten Zeit leide ich häufiger an einem Zittern der Hände und so. Da wird es dann schon, geht's dann schon mehr. Das sieht gut aus bei dir.
Ja, geht noch.
Ich kann die Zuhörer beruhigen. Die Hand vom Herrn Andreas ist stoisch. Unbewegt. Hm. Ja.
Obwohl, wir haben ja natürlich auch schon einen Schluck getrunken. Von daher ist jetzt vielleicht nicht so ausgegriffen.
Uiuiui. Frage 24 ist, man hat mich schon wiederholt auf meine Alkoholfahne angesprochen.
Fahne?
Ja.
Naja.
Ist auch.
Nee, das ist jetzt auch nicht unbedingt.
Wenn man die edlen Tropfen, die edlen Tropfen, klassische Brände hier, sollte man also auch nicht. Auch erst ab Feierabend dann.
Ja, ich glaube auch.
Das zu sich nehmen.
Ja, heute bin ich ja fast in so eine Situation geraten, wie das, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt auch so einen Podcast, Methodisch Inkorrekt.
Habe ich schon gehört, aber noch nie angehört.
Ja, das sind so zwei Physiker, einer ist ziemlich jung, einer ist auch ein bisschen tätowiert und so und die machen auch direkt nach der Arbeit, nehmen die halt den Podcast auf und vor der Arbeit geht er dann halt im Einkaufen, die trinken dann auch immer ein Bier der Wahl irgendwie. Und dann geht er halt so voll tätowiert und kauft sein Bier dann morgens halt im Supermarkt und erzählt immer, dass er mal so ein bisschen komisch angeguckt wird.
Mhm. Da, witzigerweise ist mir tatsächlich exakt dasselbe in der Vorbereitung für unseren Podcast auch schon passiert. Weil ich gehe auch morgens vor der Arbeit einkaufen.
Ja.
Und wenn wir abends aufzeichnen, dann kaufe ich da im besten Fall Bier.
Ja.
Im schlimmsten Fall Schlimmeres. Und ich bin aber da ganz früh morgens im Kaufland immer auch in guter Gesellschaft. Also ich bin nie der Einzige, der da früh morgens Alkohol kauft.
Man geht in der Menge unter.
Beruhigt. Ja, gut, House of Cards. Sollen wir mal, ich weiß gar nicht, also ich glaube, Spoilern ist jetzt bei House of Cards generell nicht so ein großes Problem, oder? Also
ja, genau, also ich...
Ich habe es eh schon gesagt, dass er Präsident wird irgendwann, aber ich meine, das ist auch irgendwie absehbar,
ja,
finde
das
ich.
Ist ja auch schon...
Und jetzt so richtige, extreme Spannungsbögen mit überraschenden Twists oder so gibt's da jetzt eigentlich... Weniger.
Ja, also nicht so direkt, ne, also so innerlich diese Intrigen, wie die denn aufgehen und was dann noch für Twists dann da gibt und so, ja. Das ist klar, aber
ansonsten genau. Kann da, ich glaube, da kann jetzt nicht so viel passieren.
Nee, genau, also es, selbst wenn jetzt auch,
Thema
wenn wir was verraten sollten oder so, das ist, denke ich mal, immer noch wert, sich ja. Das anzugucken, weil das schon sehr interessant ist auch.
Ja, und ich glaube, viele haben House of Cards auch schon gesehen, weil ich finde, House of Cards gehört noch so zu den, also entstammt noch so der Zeit, wo es noch nicht ganz so viele richtig große Serien gab und die haben ja dann noch viele Leute gesehen, bevor es dieses Überangebot gab. Deswegen ist House of Cards den meisten Leuten ein Begriff.
Ja.
Manchen hat es gefallen, die haben es weitergeguckt und anderen war es zu langweilig, die haben dann aufgehört, aber.
Echt zu langweilig, ja.
Ja, ich habe schon gehört, dass manchen zu langweilig ist. Also mir nicht, ich guck's gerne. Aber ja, aber es ist ja schon so, es hat ja schon manchmal so kammerspielhafte Züge, also das jetzt so.
Ja gut, also man sollte schon den einen oder anderen Dialog sollte man schon mögen, ja, sonst natürlich.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Und dann ist es so, es hat im Gegensatz zu vielen anderen Serien kaum mehrere gleichwertige Handlungsstränge. Das ist eigentlich schon so ein Hauptstrang. Manchmal entzweien sich so die Underwoods und dann Claire so ein bisschen ihren eigenen, aber es ist jetzt doch sehr auf
eine
Story.
Der politische Gegner
Story.
Hat nochmal so ein bisschen so ein 30%-Dings
so
maximal oder so.
Ja. Randgeschichten. Ne?
Ja. Ja, genau. Nee, sonst ist es eigentlich bei denen. Ne? Wobei die Beziehung ja eigentlich auch immer interessanter wird, sozusagen.
Mhm. Ja. Gut, womit sollen wir anfangen?
Weiß nicht. Also ich bin... so gut wie überhaupt nicht vorbereitet, von daher verlasse ich mich jetzt mal auf dich.
Das ist gut. Naja, wir könnten ja, jetzt haben wir, ich habe jetzt mit dem Münchner Alkoholismus-Fragebogen ja angefangen, weil wir einen ganz offensichtlichen und das ist ja auch Teil der Handlung Alkoholiker in der Serie haben,
ja.
Nämlich Doug Stamper. Bei dem es thematisiert wird, dass er Alkoholiker ist und als die Serie beginnt, trocken ist und es macht so den Eindruck, dass er auch schon länger trocken ist, nimmt am AA-Programm teil, bei den anonymen Alkoholikern, geht da, ich weiß nicht, ob er regelmäßig zu Meetings geht, aber zumindest geht er zu Meetings, wenn er ja unter Stress oder unter Suchtdruck gerät oder so.
Genau, ja.
Genau, und so, ja, später wird er dann auch nochmal rückfällig. Also ja. Das so eine Alkoholabhängigkeit, die an sich jetzt ohne größere Ausschmückungen oder ohne größere dramaturgische Veränderungen da ganz, ganz adäquat und ganz passabel dargestellt wird. Wir hatten Abhängigkeit schon mal, ne? Bei was waren das nochmal? Ach ja, genau, bei Elliot, bei Mr. Yeah. Robot letzte Woche die Opiatabhängigkeit, genau. Das heißt, das kann man vielleicht kurz machen. Also, um eine Alkoholabhängigkeit zu diagnostizieren, muss sichergestellt sein, dass jemand mindestens einen Monat, steht in der ICD-10, das ist natürlich sehr kurz. Ne? Also, aber ab einem Monat könnte man sozusagen schon beginnend eine Alkoholabhängigkeit diagnostizieren, wenn also entweder durchgängig für einen Monat oder für mehrere kürzere Phasen innerhalb der letzten 12 Monate mindestens 3 Kriterien vorliegen, zum Beispiel starkes Verlangen, die Substanz zu konsumieren, verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch, körperliches Entzugssyndrom, Toleranzentwicklung, gedankliche Einengung auf den Substanzgebrauch und fortdauernder Substanzgebrauch trotz eindeutig schädlicher Folgen. Und wenn davon drei gegeben sind, sprechen wir von einer Abhängigkeit, wenn das über einen längeren Zeitraum besteht. Und wir hätten dann die Möglichkeit, das noch weiter auszudifferenzieren. Und bei DAC, die meiste Zeit wird noch, also bei dem ist die Alkoholabhängigkeit zwar vorhanden, aber er ist die meiste Zeit der Serie aktuell abstinent. Das kann man noch unterteilen.
Ja.
Ja. Genau.
Ja, also, ich finde das, also was ich interessant fand, als er da die Rückfälligkeit hatte und wie er da damit versucht hat, so erstmal so vorsichtig umzugehen oder das irgendwie zu kanalisieren mit so, hat so irgendwie Spritzen aufgezogen und sich dann das in den Mund geschossen, irgendwie dieses, dann den Alkohol und er weiß gar nicht was, also so richtig habe ich das nicht verstanden.
Ja, ich, also es war jetzt auch nichts, ich habe auf Suchtstationen schon gearbeitet, aber das kannte jetzt auch nicht. Also er hatte sich ja da so, also dann quasi niedrigste Dosen, es war Whisky, glaube ich, was er da hatte,
ja.
Also auch so ein Spritzer.
Also ja, war das so niedrig, aber es war nicht viel, ja, stimmt schon, ja.
Ja, ich glaube schon, also
ne, gut,
das war eine Spritze wirklich mit einer Nadel dran, also extrem fein und hat sich dann da kleine Mengen so in den Mund gesprüht und
ja.
Also ich kann's, ich, wie gesagt, ich kenne das Vorgehen nicht. Ich hab's mir so erklärt, dass ich dachte, er versucht da einfach durch so eine minimale Dosis das Gefühl des Trinkens sich so ein bisschen zu gönnen, ohne dass es chemisch sozusagen genug ist, um seine Abhängigkeit wieder zu triggern, was ja nicht klappt. Ne?
Ja. Also, ja, wobei das ja auch mit Gönne nicht zu tun hatte, das war, hatte er ja schon irgendwie, warum auch immer, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber hatte er da Stress irgendwie. Ja.
Hat ja ständig Stress, ne, wie alle. Also in House of Cards haben irgendwie alle ständig ständig Stress.
Und keinen sieht man so an, ja, das ist so krass, also so richtig, so off, also so offen zeigt das ja fast niemand.
Ja. Irgendwie.
Das ist manchmal so eine Ausbrüche, aber also an sich sind die ja immer, gut, ich meistens stehen sie auch vor der Kamera oder so. Aber so den, zumindest wenn die mit anderen zusammen sind, sieht man denen das ja auch gar nicht an irgendwie. Aber die haben immer die so eine Fassade irgendwie.
Ja, genau, es ist wahnsinnig unecht und also nur wenn man die Leute dann mal alleine sieht und meistens sind es ja dann halt Frank oder Claire oder manchmal auch Doug, dann kriegt man so einen Eindruck davon, wie die dann so für sich eigentlich damit umgehen, aber sobald die dann wieder unter Leuten sind, ist es so ein Spiel von ja nicht, sich keine Blöße geben und ja keine Schwäche zeigen.
Keine Schwäche
so.
Zeigen, ja.
Ich glaube, was Doug das Genick gebrochen hat da bei dem Rückfall, war, dass er ja verletzt war und aufgrund dieser Verletzung, also jetzt also körperlich hatte er einen Unfall, und aufgrund dieser Verletzung war er raus aus dem, aus diesem Spiel eben.
Aber hat es jetzt nicht die, die er da verfolgt hat, hat er nicht einen übergegeben irgendwie?
Doch, die hat ihm auf den Kopf gehauen, ja.
Ja.
Genau. Ja, Unfall im weitesten Sinne.
Ich habe jetzt nur die vierte Staffel noch mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie, die war doch irgendwie bestimmt Zeuge bei irgendwas, aber.
Ja, genau. Also, da müssen wir, glaube ich, ganz so ins Detail gehen, aber.
Aber ja, also.
Also, er war dann auf jeden Fall lange
krank geschrieben. Also, er sollte ja sich verschwinden lassen oder irgendwas, aber er hatte ja also auch Gefühle für sie, so ein bisschen.
Genau.
So fürsorgliche, wenn nicht auch mehr, das weiß man, ist jetzt, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
Ja. Genau, das war schon, ist schon nicht gut gelaufen. Und dann, dann war er aufgrund dieses Zwischenfalls krank geschrieben. Und zwar in irgendeiner heißen Phase. Also, es ist ja immer irgendwie, es geht ja immer dann gerade um alles und da auch wieder und dann war er so raus und hat und die Underwoods haben ihn auch ausgeschlossen, weil die irgendwie wollten, dass er jetzt erstmal da gesund wird in der Reha und haben ihn nicht einbezogen und ich glaube, das war so der Punkt, an dem es für ihn gekippt ist, ne? Weil ich glaube, dass er neben seiner Alkoholabhängigkeit auch eine ziemlich abhängige Persönlichkeitsstruktur hat, was jetzt erstmal nichts miteinander zu tun hat, auch wenn es derselbe Begriff ist, aber da geht es also nicht um eine Persönlichkeitsstruktur, die jetzt irgendwie zur Sucht prädestiniert ist, sondern darum, sich von anderen Personen abhängig zu machen. Und Doug ist ja schon auf Frank extrem fixiert, unterwirft sich ihm total und konnte, glaube ich, nicht damit klarkommen, dass er da erstens mal in so eine Distanz geschickt wurde, und es gab ja dann auch andere, die dadurch halt dann näher an Frank dran waren als er. Ne?
Genau.
Ich habe das mal rausgesucht. Es gibt ja eine abhängige Persönlichkeitsstörung. Genau, und bei Persönlichkeitsstörungen ist das ja so, dass das keine phasenhaft auftretenden Störungen sind, sondern die sind so Teil der Charakterstruktur, dass wir davon ausgehen würden, die sind über sehr lange Zeit zumindest da, können natürlich trotzdem behandelt werden, aber ist erstmal recht stabil. Und da müssten 4 Kriterien vorliegen. Zum Beispiel anderen die Erlaubnis zu geben, die meisten wichtigen Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen, die Unterordnung eigener Bedürfnisse unter die anderer Personen, die mangelnde Bereitschaft, eigene Ansprüche zu äußern gegenüber Personen, von denen man abhängig ist, ein unbehagliches Gefühl oder ein Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man alleine oder getrennt von den Personen, von denen man abhängig ist, genau, häufiges Beschäftigtsein mit der Furcht, verlassen zu werden von den Personen, oder die eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen zu treffen, ohne sich auf Ratschläge von anderen zu verlassen. Trifft jetzt nicht alles auf Doug zu, aber gerade so dieses sich unterordnen, eigene Bedürfnisse verleugnen und so weiter, finde ich, kann man schon deutlich sehen bei ihm. Ne? Das ist halt ganz klar auf Frank fixiert irgendwie.
Ja, klar. Obwohl er natürlich auch eigentlich so mal zwischendrin mal so Fragen hat sozusagen oder nicht ganz einverstanden ist, gerade mit der Frau da und so. Aber trotzdem ist er total loyal. Ja. Also der hat gekannt. Also.
Aber da kann er auch nicht offen Position beziehen, oder?
Gegenüber Frank nicht, ne. Nee. Aber ja.
Er setzt das dann nicht, in dem Fall nicht immer genauso um, wie er soll, aber er würde scheinbar nie hinstehen und sagen, Mr. President oder Mr. Underwood, das mache ich jetzt nicht, weil das ist gegen meine Prinzipien oder gegen meine Gefühle. Also die ordnet er da scheinbar bereitwillig unter.
Ja. Und das, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt da auch so zur Sprache. Gut, jetzt ist die Erinnerung ist meistens ein bisschen schwierig, aber dass als er da dann wieder wie sagt man, trocken wird, da holt ihn ja Frank dann wieder ein, so als und sagt dann aber auch so, zweite Chance, wir hatten das schon mal durch und so ungefähr.
Ja, ja.
Dass er da wahrscheinlich dadurch schon auch irgendwie noch mehr Realität hat irgendwie gegenüber Frank.
Ja, das wäre ja so ein klassischer Underwood. Ne? Also ich finde, das ist ja sein Ding. Sozusagen die Schwächen von anderen auszunutzen, um die von sich abhängig zu machen. Ja. Oder um, ja, dass sie bei ihm in der Schuld stehen oder dass er dadurch Dinge erfährt, die er dann gegen sie verwendet. Also das passiert ja total oft, dass er irgendwie Leute es dann doch immer wieder schafft, Leute in Sicherheit zu wiegen und dann dadurch deren Schwächen irgendwie rausfindet oder erfährt oder Dinge über sie erfährt oder ihnen dann tatsächlich mal bei was hilft, um damit sie in seine Schuld stehen, und das nutzt er dann aus.
Ja. Also auch so eine Art Social Engineering, wenn man will. Ja.
Ja.
Also er kann gut Leute lesen und manchmal lässt er auch natürlich den Background-Checks machen, wie viele Leute, die dann da überprüfen, was die für Dreck am Stecken haben und so. Und
das ist eine interessante Frage, finde ich. Ich bin da nicht ganz entschieden, ob er jetzt Leute gut lesen kann oder nicht. Also irgendwie einerseits kann er ja so schlecht nicht sein, weil er tatsächlich ja in diesem Spiel von Manipulation und Erpressung und Intrige eigentlich immer gewinnt. Und andererseits, ja, ich weiß nicht genau. Also ich finde, er geht ja schon halt immer sehr von sich aus, oder? Also er geht irgendwie immer davon aus, dass es allen um Macht geht und dass man die sozusagen dadurch dann, wenn man das weiß, sozusagen dadurch die anderen kontrollieren oder erpressen kann, oder?
Hm. Naja gut, aber das klappt ja auch.
Ja, es stellt sich dann halt irgendwie blöderweise raus, dass es tatsächlich gut, meistens ist, so ist, ne?
Ja, es ist so Politik, Business ist halt wahrscheinlich auch so, ja. Also,
also zumindest eins von beidem, ne? Entweder kann man die Leute dadurch manipulieren, dass man sie so an ihrer Machtgier oder ihrer Gier an sich oder ihrer Eitelkeit packt. Und wenn das nicht geht, dann halt durch Drohung oder Erpressung oder so. Ne? Das, mit den zwei Varianten kommt er eigentlich so gut wie immer.
Ja, genau. Durch. Aber ja. Also häufig ist es aber auch so, dass dann irgendwas aus der Vergangenheit ihn dann wieder einholt, ja, dass er da irgendwie mit immer, also zumindest jetzt in der vierten Staffel war das wahrscheinlich immer so. Dass sie irgendwann ist, den halt, reicht denen das auch irgendwie, den er da, wenn er so stark dann humiliated, also kränkt oder erniedrigt, genau. Mhm. Dass irgendwann ziehen jetzt auch irgendwie mal die Schlüsse und sagen, okay, jetzt reicht's, das ist mir egal, was mir jetzt passiert, jetzt wirklich dem wählen sie nochmal einen rein oder so. Oder mit seiner Frau, das ist ja dann auch schwierig, ja. Hat wahrscheinlich immer so eine erste Annahme, die häufig richtig ist und so, und dann aber ja, erweiterte die vielleicht nicht unbedingt immer oder nicht immer richtig oder so.
Mhm. Ja, also, genau. Deswegen, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut er wirklich sich in andere reinversetzen kann. Oder wie sehr einfach da sein Schema halt durchzieht und dann auf die eine oder andere Weise, einfach weil er der Kompromissloseste ist, dann da doch zum Erfolg kommt.
Ja.
Ist auch deswegen eine interessante Frage, weil ja auch, wenn man sich jetzt überlegt, was mit Frank eigentlich los ist.
Genau, kann man ja vielleicht nochmal so grundsätzlich.
Ja, anfangen. Genau, das können wir grundsätzlich nochmal aufgreifen. Und also Frank hat aus meiner Sicht erfüllte die Kriterien von einem Syndrom, das maligner Narzissmus heißt. Das gibt's als Diagnose so nicht in der ICD-10, sondern das ist nochmal so ein nochmal selteneres Syndrom, was so beschrieben wird, und eine Kombination ist aus einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die man schon klassifizieren kann. Aber noch mit zusätzlichen Merkmalen, nämlich einer Neigung zu dissozialem Verhalten, also zu kriminellem Verhalten letzten Endes, zur Gewalt und zu einer misstrauischen Grundhaltung. Also erstmal skeptisch und misstrauisch gegenüber anderen und deren Motiven zu sein. Und das ist so ein bisschen ein Folgekonstrukt von dem, was man früher Psychopath genannt hat oder was manche auch heute noch Psychopath nennen. Was mir aber nicht gut gefällt, weil erstens Psychopath sowieso keine scharf beschriebene Diagnose ist und zweitens allein vom Wort her natürlich schon so stigmatisiert, dass man es eigentlich nicht mehr verwenden sollte. Und bei Psychopathen
ist vom Wort her auch dann eigentlich auch nichts sagen, oder? Also nicht viel.
Naja, gut. Ist halt krass. Du meinst es von, also etymologisch gesehen, oder wie? Naja, das heißt halt seelisch kaputt, seelisch krank. Eigentlich.
Ja, gut,
ja. Ja, genau. Ja, gut, klar. Das ist bei den alten Begriffen oft so. Ne? Schizophrenie trifft jetzt eigentlich auch nicht mehr den Kern von dem, was wir heute unter einer Schizophrenie wirklich verstehen würden als Wort. Ja, aber Psychopath ist halt zusätzlich auch noch so extremst besetzt, negativ besetzt. Ne? Also ist ja von, also ist, als Schimpfwort oder jeder, eigentlich ist auch jeder, der in einem Film irgendwie besonders böse und rücksichtslos ist, kann auch als Psychopath bezeichnet werden. Das ist einfach keine. Ich finde, man sollte das als tatsächliche psychopathologische Diagnosebezeichnung nicht mehr benutzen, weil es einfach verbraucht ist. Erstens und zweitens ist aber eben auch nicht klar umschrieben. Aber bei diesem früheren Psychopathiebegriff war eben genau Empathie so ein entscheidender Punkt. Also er ist davon ausgegangen worden, das sind Menschen, die keine Empathie empfinden können. Ne? Und deswegen tun die so schlimme Dinge. Ne? Deswegen ist der Punkt so interessant, sozusagen, ob, also inwiefern Frank sich in andere Reihen versetzen kann. erstens mal emotional, also ob er mit anderen mitfühlen kann oder nicht. Und da bin ich mir unsicher. Also es scheint schon manchmal so, aber ich bin mir nicht sicher, wie echt das ist. Und selbst wenn er das nicht könnte, wäre noch die Frage, kann er aber sich sozusagen kognitiv in andere rein, ja, also in deren Gefühlswelt reindenken, dass er die Gefühle vielleicht nicht nachempfindet, empathisch, aber sie so gut versteht, dass er sie manipulativ nutzen kann.
Ja.
Und auch das, wie gesagt, ist unklar, würde ich sagen.
Ja. Also gerade auch so bei so früheren, also Serienkillern oder so, die als Psychopath bezeichnet werden, ist ja eigentlich auch gar nicht so, dass sie Probleme mit dem Lesen der Gefühle haben. Also die können das ja schon, die wollen das ja im Prinzip auch, dass der andere leidet, oder? Das ist ja dann auch. Deswegen ist es ja, wenn die das gar nicht machen, dann hätten die auch keinen Spaß daran irgendwie.
Wenn das so sadistische
genau. Und die werden Typen ja dann auch sind. Als psychopathisch und dass die gar keine Empathie haben, ist halt gut, die Empathie ist halt anders ausgeprägt irgendwie, aber also weiß ich nicht, ob Empathie grundsätzlich positiv ist.
Nee, Empathie wäre schon das Mitfühlen und das ist natürlich schon so, wenn ich jetzt in dem Moment empathiefähig bin, dann würde ich natürlich, wenn ich jemanden jetzt da zum Beispiel foltere oder so, das schon, also so wie es uns vermutlich gehen würde, ne?
Ja, ja, klar.
Man kann sich dann dem Schmerz und dem Leid, das man da sieht, nicht so entziehen, dass das für einen selbst nicht doch auch eine unangenehme Situation wäre. Ne?
Ja gut, wie man es dann auch immer nennt, wenn man jetzt einen Gegenzug dann zur Empathie auch, naja, Sadismus dann wahrscheinlich, ja, das ist dann das Wort. Aber die Gefühle muss man ja schon irgendwie registrieren, sonst ist ja, wenn es einem völlig egal ist, braucht man ja jetzt auch nicht, dann kann man ja gleich irgendwie mit einem Schuss in den Kopf oder so, wenn man es dasselbe erreicht.
Ja, genau, also ja klar, also sozusagen wissen, was Gefühle sind, welches da gibt und wie die aussehen und so, das schon, ne? Das wäre ja so, das aber hatten wir ja bei The Big Bang Theory, bei Sheldon,
genau.
Dass Menschen mit Asperger-Syndrom unter Umständen Probleme haben, Gefühle jetzt so rein kognitiv zu erkennen bei anderen.
Ne? Ja.
Genau, das würde jetzt auf Psychopathen, wenn man jetzt bei dem Begriff bleiben will, nicht zutreffen. Die würden es schon erkennen. Also die würden schon genauso gut.
Die zielen ja darauf hin, sozusagen, dass die wollen das ja auslösen im Prinzip.
Genau, ja, ja, genau. Wobei das jetzt auch bei diesem Konstrukt Psychopath nicht zwangsläufig wäre. Also es muss nicht sadistisch sein. Das kann auch sein, dass können auch andere Ziele sein, Bereicherung oder keine Ahnung, und dann nimmt man es in Kauf, dass andere da leiden, aber es jetzt muss nicht der Zweck der ganzen okay. Unternehmung sein. Das wäre dann wirklich Sadismus, ne? Aber das ist dann steht dann nochmal auf einem anderen Blatt sozusagen.
Genau, aber das so mit dem in Kauf nehmen und das ist aber trotzdem, also einem egal ist, das wäre bei Frank schon so, ja. Also das ist dem eigentlich im Prinzip egal, was andere.
Genau. Das ist extrem ungerührt, was das angeht.
Ja.
Ja, genau. Also ich finde, wie gesagt, dieses Konstrukt des malignen Narzissmus gut, weil erstens ist es als Begrifflichkeit nicht so verschlissen und zweitens ist es auch einfach klarer definiert. Ne? Also maligner Narzissmus würde davon ausgehen, es liegt erstmal eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vor. Das bedeutet, dass Merkmale wie Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung, ja. Beschäftigung mit Fantasien über unbegrenzten Erfolg, Macht, Überzeugung, besonders und einmalig zu sein und nur von anderen Menschen, von anderen besonderen Menschen verstanden zu werden und nur mit diesen Umgang haben zu können, Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung, Anspruchshaltung gegenüber anderen und die Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das trifft eigentlich auf Frank mehr oder weniger alles zu. Vielleicht mit Ausnahme des Bedürfnisses nach übermäßiger Bewunderung.
Ja, das glaube ich.
Das ist ihm eigentlich egal.
Hauptsache die Macht. Irgendwie. Das geht genau. Ja, Macht die ganze Zeit.
Ja, das finde ich an ihm auch spannend, ne? Also, dass er kein sekundäres Motiv hinter dieser Macht hat.
Also kein Geld, also, keine Frau, nix. Ja, also ab und zu mal wird er da sexuell tätig, aber das ganz selten und dann auch wenig mit Frauen.
Genau. Und es ist immer, also es hat nie Priorität. Ne? Also er würde sich nie jetzt zum Beispiel, der würde wahrscheinlich nie über irgendwie so einen Sexskandal stolpern oder so.
Ja, wobei, man hätte es jetzt schon sein können, aber das war ja von ihm auch, also Berechnung alles. Ja.
Genau,
genau von ihr Berechnung. Ja auch genauso im Prinzip, ja. Ja.
Aber es ist aber nie, also genau, man hat das Gefühl, die Macht ist schon für ihn auf jeden Fall Selbstzweck. Da geht es nicht darum, Macht zu haben, um irgendetwas anderes zu erreichen.
Ja.
Oder es geht auch nicht eben um Ruhm oder um Bewunderung oder um Geld oder um ja, Sex oder Liebe oder so, sondern die Macht sozusagen als Mittel, nee, als letzter Zweck. So,
ne? Hm. Ja. Ja, wobei Ruhm, das weiß man jetzt nicht, aber vielleicht ist er jetzt, wäre jetzt auch nicht so abgeneigt, das würde ich am ehesten noch mit reinziehen, dass er jetzt als guter Präsident in die Geschichte eingeht irgendwie. Aber ist jetzt nicht
unbedingt. Ja, aber ist, glaube ich, sekundär.
Also,
wenn man die Wahl hätte, jetzt sozusagen zum Beispiel, wer die Wahl hätte, hypothetisch jetzt, nach einer Amtszeit, die sehr erfolgreich gewesen wäre, abzutreten, oder eine zweite, die schlecht wird, dann würde er das wahrscheinlich trotzdem machen und sich da.
Ja, stimmt, was machen die eigentlich? Was macht er denn eigentlich, ja? Also, maximal ist ja, ist immer das Lustige, ja, bei uns ist immer, ja, Putin, da schiebt immer alles hin und her, damit er dann immer möglichst weiter regieren darf und so. Na gut, aber die hatten zumindest mal eine Regel, dass er der Bundeskanzler oder wie auch immer das bei denen heißt, dann nicht für ewig regieren kann. Bei uns ist das üblich so, ja. Also wenn jetzt Angela Merkel, wenn die will, kann die 10-mal antreten und dann das war so ein, bei dem ist es ja aber so, dass er nach 4 oder nach 2 Amtszeiten gibt's ja das nicht mehr, dann ist ja. Das ist ja dann vorbei dann.
Genau, so wie jetzt bei Obama.
Genau.
Ja.
Was macht er dann?
Wahrscheinlich das Clinton-Modell. Also wahrscheinlich.
So eine Foundation
wird dann und dann Claire-Berater. Präsidentschaftskandidat.
Das sowieso, naja gut, die macht sie ja jetzt schon, die bereitet sich schon alles vor. Aber gut, das macht er, das nützt ihm mehr und nichts, wenn seine Frau, ich meine, das war vielleicht so ein bisschen so
ja,
viel
ist,
irgendwie, aber.
Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, dass sie an dieses Team, an diesen Teamgedanken schon glaubt, dass das ein gemeinsames Projekt ist und es halt erst er dran und dann später sie. Und er, ihm ist es, glaube ich, egal. Aber schon die Frage, was er dann macht, wenn er nicht mehr Präsident sein kann.
Ja, vielleicht muss er auch so einen Putin-Move machen, dass er irgendwie, obwohl das.
Ja, könnte die, noch versuchen, die Verfassung dazu ändern.
Verfassung zu ändern, genau. Ja. Und dann weiter irgendwie. Er kann ja nicht zurück. Also ich meine, da hat man auch viel Macht, wo er am Anfang ist er ja so VIP da irgendwie, dieser Mr. Speaker da oder wie auch immer das heißt. Der Dings. Ja, genau. Also VIP irgendwie heißt es da nochmal auf Englisch irgendwie. Genau.
Aber er eignet sich ja auch immer mehr Macht an, als sein Amt eigentlich vorsieht.
Genau.
Also egal in welchem Amt, selbst dann im höchsten, ist ja so, dass er immer noch hintenrum Intrigen schmiedet, um noch mehr Macht zu haben, als da eigentlich angedacht ist.
Ja, gut, ich meine, da hat man halt auch schon, wenn man da immer die tu das für mich, ich tu das für dich und dann kann man ja die Gesetze, werden ja dann da gemacht in dem ist das dann der Kongress oder was und da kann man ja jedes Gesetz verhindern oder durchbringen, was man will, ja, also im Idealfall natürlich.
Ja gut, ja, aber das ist ja schon viel Arbeit für ihn dann immer und dann
hat
zum Beispiel auch den Präsidenten dann zu beeinflussen, um Entscheidungen, die eigentlich der Präsident trifft, dann doch aus seiner Position heraus zu beeinflussen und so, also
Nee, ich meine nur, also der Präsident an sich, wenn der mal ein Gesetz hat oder so wie jetzt mit einer vierten Staffel, da hat ja Claire dann mit diesen Waffendings und so. Mhm. Und das ist ja Obama, ist ja das Beispiel, ja, der versucht ja dauernd da, wenn immer mal so ein Shooting ist, da fast jeden Monat irgendwie, dann versucht er irgendwie die härtere Waffengesetze da einzuführen. Aber es kommt ja nie beim Kongress durch irgendwie und da hat man ja dann schon, wenn man da mehr als Führer ist oder so, dann hat man ja schon auch nicht unwesentliche Macht.
Mhm.
Aber ja.
Ja, aber das ist halt das interessante Ding, dass ihm das nie reicht, ne?
Ja,
also, egal. Also, er ist immer in machtvollen Positionen. Aber es reicht nie.
Ja.
Ne? Und es ist auch, finde ich, nicht so ganz ohne weiteres zu verstehen, was ihn da antreibt, finde ich.
Ne? Ja.
Weil sozusagen, es läuft eigentlich irgendwie, also wie du sagst, ne? Es läuft nicht so richtig auf ein endgültiges Ziel hin, weil man kann halt als Ziel haben, Präsident zu werden. Und wenn man das ist, kann man als Ziel haben, das 2 Amtszeiten lang zu bleiben. Aber dann, also spätestens dann droht ja
Wobei das
Machtverlust.
Wie das ja wieder wäre interessant, weil er ist ja eigentlich durch, dass er Vizepräsident war, ist er jetzt Präsident geworden. Da war er jetzt schon mal, weiß ich, ein Jahr oder so, wenn man gefühlt. Dann könnte er nochmal gewählt werden und dann könnte er wahrscheinlich nochmal gewählt werden, weil das erste zählt er dann nicht als Amtszeit. Gut, ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich eher nicht, aber.
Das weiß ich auch nicht.
Aber jetzt gut, maximal ein Jahr länger ist er dann praktisch, gut, immerhin 9 Jahre und der Jüngste ist er jetzt auch nicht mehr. Aber gut, aber irgendwann ist es halt vorbei. Also,
Ich glaube, dass das ein neurotischer Konflikt ist. Also das sozusagen, ja, dass es einfach gar keine letzten Endes dann irgendwo rationale, endgültige Begründung findet. Ja, also dass er einfach innerlich angetrieben ist, sich grundsätzlich in die machtvollste Position zu bringen, die da verfügbar ist. Ne? Also es wäre auch, wir haben ja so in der tiefen Psychologie zentrale innere Konflikte, wo wir davon ausgehen würden, dass jeder Mensch die so für sich irgendwie lösen muss und wenn es halbwegs, also am besten geht es einem eigentlich, wenn die alle so irgendwo im mittleren Bereich ausgeglichen sind und schwierig wird es halt, wenn man zum Extrem tendiert bei dem einen oder anderen Konflikt. Ne? Und bei Frank ist es, denke ich, der Konflikt zwischen Kontrolle und Unterwerfung. Ich finde, man hat auch das Gefühl, sobald er mal nicht der absolut alles Kontrollierende ist in einer Situation, fühlt er sich sofort massiv bedroht oder massiv angegriffen. Also so wie jetzt vielleicht jemand anderes sich nur fühlen würde, wenn er tatsächlich auch nach unseren oder nach objektiveren Maßstäben wirklich massiv in die Enge getrieben oder angegriffen oder beleidigt wird. Ne? Das passiert bei ihm schon bei kleinsten Irritationen in seiner Macht. Ne? Also sobald er eine Erschütterung der Macht spürt, sozusagen, wie bei Star Wars, kommt er massiv unter Druck, reagiert impulsiv, reagiert aggressiv, reagiert auch unverhältnismäßig. Also das kann er überhaupt nicht aushalten. Und genau, das wäre so ein bisschen, das kann so ein bisschen.
Das ist eigentlich ein bisschen auch schade, dass es da keinen, ich meine, es sind ja schon mal 4 Staffeln, dass es keinen gibt, sozusagen, der das erkennt, ja, und das er auch ausnutzen kann. Das ist ja eigentlich relativ einfach auszunutzen. Würde man sagen, für jemanden, der klug ist und aber ja, vielleicht kommt das ja noch.
Aber wie? Also wie würde man das machen?
Naja, wenn man jemanden schnell zum sich dazu bringen kann, sich aus seiner Fassade rauszuschälen, und das ist ja dann immer Eisfassade, kann man das ja als politischer Gegner irgendwie schon, zumindest im direkten Duell oder so, kann man das ja schon, denke ich mal, gut provozieren.
Ah, du meinst, dass man das sozusagen versucht, öffentlich zu machen. Dass er auch gesehen wird von allen als so ein machtgieriger.
Genau, also das könnte man darauf abzielen, ja. Ich meine, ob das jetzt
immer klappt. Ja, gut, das ist, ja. Ich meine, die Journalisten versuchen das ja. Ne? Also die versuchen das ja irgendwie öffentlich zu machen, aber es klappt nicht so richtig. Zum Teil, weil er manches dann doch vertuschen kann und andere Sachen dann einfach nicht so geglaubt werden.
Ja.
Ne? Also auch so ein manche Sachen sind zu krass, als dass die Öffentlichkeit die dann glauben würde.
Ja.
Dieser Machtkonflikt oder dieser, also dieses Streben nach Macht hieß das damals. Das ist schon, das hat einer von den ganz frühen Psychoanalytikern, Alfred Adler, schon beschrieben. Und das war ein Schüler Freuds. Und der hat den Begriff des Minderwertigkeitskomplexes geprägt, den wir ja alle kennen. Dessen Theorie war, wie das so für frühe Psychoanalyse typisch ist, so ganz auf die frühesten Kindheitserfahrungen fokussiert. Dessen Hypothese war, dass sozusagen jeder Mensch einfach durch diese Situation Säugling zu sein, ein tiefes Minderwertigkeitserleben kennt, weil man ja einfach in dieser Situation natürlich schwach, völlig abhängig, ja, wehrlos sozusagen, inaktiv und so ist, ne? Und, und in der Situation natürlich zwangsläufig sich erlebt als den anderen, die dann da sind, ja, Mutter und Vater und andere, die auch alle schon größer sind, als unterlegen, ne? Dass das sozusagen daher erstmal so am Anfang des Lebens eine Unterlegenheits- und Minderwertigkeitserfahrung steht.
Okay.
Die Minderwertigkeitskomplex.
Und wie weit ist das mit Erfahrung? Also das kann man das dann schon so oder ist das halt so?
Ja, Psychoanalyse würde davon ausgehen, dass das halt unbewusste Erfahrungen sind, die aber schon Wirkung haben. Mhm. Ne? Also dass man die nicht jetzt bewusst erinnern kann. Also niemand von uns kann es ja, oder?
Ja.
Also ich wüsste jetzt nicht, zumindest wenn dann. Also die wenigsten von uns können sich daran erinnern und Menschen, die berichten, dass sich daran erinnern können, das ist ja schwer nachzuvollziehen, ob das jetzt,
ja,
was das jetzt ist. Naja, jedenfalls ist es in der Regel nicht so, aber dass das natürlich unbewusst Menschen prägt, auch Erinnerungen, die sie nicht mehr erinnern können, Erlebnisse, Erfahrungen, die sie nicht mehr erinnern können, davon würde man da ausgehen und dafür gibt's auch schon, ja, darauf gibt's auch schon Hinweise, ne? Also dass jetzt andere sich zum Beispiel schwerere Traumata oder Erkrankungen in ganz frühen Lebensabschnitten möglicherweise Folgen haben auf die psychische Entwicklung, auch wenn man sich da nicht bewusst dran erinnern kann, ne? Oder wir hatten ja letztes Mal bei Mr. Robot auch, also auch wenn einem später traumatische Dinge passieren, kann's ja sein, dass daran die Erinnerung fehlt, trotzdem wirkt es natürlich aus.
Ne? Ja gut, klar, traumatische Sachen, aber ich meine, das ist ja, wenn es jetzt alles, ist ja eher Standard oder Normalzustand, dass man da...
Genau, also Adler hat auch gesagt, das hat halt jeder, ne? Also jeder Mensch erlebt dieses Gefühl erstmal und daraus entsteht bei jedem Menschen ein Minderwertigkeitskomplex. Also Adler hätte gar nicht so, wie wir jetzt den Begriff heute anwenden würden. Wir würden den ja nur anwenden jetzt auf jemand, wo wir sagen würden, der hat ein ausgesprochen schwaches Selbstwertgefühl oder so. Das ist ja gar nicht so gemeint, sondern der Minderwertigkeitskomplex ist sozusagen einer, den jeder hat. Und jetzt kommt es nur drauf an, wie geht man damit um? Oder wie löst man den? Und Adler hat gesagt, daraus, aus diesem Minderwertigkeitskomplex erklärt sich, dass viele Menschen oder dass letzten Endes jeder Mensch auf die eine oder andere Weise irgendwie eben so ein Motiv hat, nach Macht zu streben. Ja? Hm. Also andere zu dominieren, sich durchzusetzen.
Also um dieses Minderheitsding da zu kompensieren.
Genau. Ja. Und jetzt äußert sich das natürlich in allen Facetten, die es halt so gibt. Ne? Würde halt davon ausgehen, bei jedem Menschen ist das irgendwie so als Motiv da. Ne? Und die meisten leben es halt in sozial verträglicher, unauffälliger Weise. Ja? Streben, was weiß ich, vielleicht im Beruf danach Karriere zu machen oder was auch immer. Ne?
Werden selber Eltern.
Wir werden selber Eltern, genau. Das ist natürlich die naheliegendste Lösung, ja. Weil tatsächlich, ne? Also das ist natürlich ja, auch klar, dann
kompletter Rollentausch.
Gefühl von Stärke und von Kontrolle und so weiter. Naja.
Das nimmt
ja jetzt. Ich kann jetzt ehrlich gesagt als junger Vater gerade gar nicht so nachvollziehen, wenn ich das so sage, aber naja, gut, klar, also auf dieser existenziellen Ebene, auf der sich Adler da bewegt, dann natürlich schon, ja, genau, ne, also das ist sozusagen die eine Möglichkeit, da damit umzugehen, ne, dass man auf die eine oder andere Weise irgendwie nach Macht strebt und das dadurch so ein Gegengewicht schafft. Mhm. Ne? Und die andere Möglichkeit wäre, oder die zweite Möglichkeit würde darin bestehen, nach Gruppenintegration zu streben. Also einfach dadurch, dass man sich mit anderen verbindet und Teil einer Gemeinschaft ist, da dazugehört und dann innerhalb dieser Gemeinschaft Schutz und Geborgenheit und auch auch Bedeutung so durch die Gemeinschaft und so gewinnt, dass dadurch dieser Minderwertigkeitskomplex, der darin besteht, so alleine, klein, unterlegen zu sein, auch dadurch kompensiert werden kann. Dass sozusagen jetzt bei den meisten Menschen eben diese beiden Bewältigungsmechanismen so in verschiedener Abstufung und vielleicht auch in wechselnder Bedeutung, aber beides eben so präsent ist und beides stattfindet und dass man damit eben diesen ganz frühen initialen Minderwertigkeitskomplex kompensiert.
Ja. Also jetzt würde ich bei mir sagen, ist fast beides gar nicht so richtig ausgeprägt. Vielleicht stimmt das nicht, aber jetzt so von der Selbst einschätzen.
Ja. Ja genau, das ist jetzt die Frage, ne, wo man sich da dann jeweils verorten kann. Mhm. Ne? Interessant bei House of Cards wäre jetzt eben, dass wir für beide Extreme ein Modell haben. Ne? Also Frank, der sozusagen zu Gemeinschaftsgefühl überhaupt nicht fähig ist.
Ja.
Also er fühlt sich eigentlich mit niemandem tatsächlich verbunden. Ne? Ich glaube, dass auch die Beziehung zu Claire für ihn eigentlich nur
ich glaube, das ist
nicht nur vielleicht, aber weitestgehend schon auch funktional ist und also zumindest nicht die Beziehung, aber sie als Person. Ne? Also man hat nicht den Eindruck, dass er jemals ihre Gefühle über seine Ziele stellt.
Ja, also es gibt entweder das Ich für Frank oder das Wenn, dann maximal das Wir, ja. Das Wir gibt's auch häufiger mal. Wir haben doch immer geplant, das Dings, aber das ist, das Wir ist dann hauptsächlich er. Aber es gibt halt nie du, Claire, also jetzt ja. Zumindest ohne jetzt irgendwelche Hintergedanken oder so.
Genau, nie ohne Hintergedanken, ne? Und, letzten Endes dann doch immer.
Wobei jetzt natürlich, gut, das sind dann vielleicht, die Hintergedanken kommen dann vielleicht auch noch oder so, aber jetzt mit diesem Schriftsteller da am Ende, das ist natürlich auch ein bisschen bizarr.
Ja, ich glaube, dass das natürlich so ist, dass wenn ein Motiv extrem gelebt wird, also so wie jetzt bei Frank das Machtmotiv, oder, ne, also dieses Macht versus Gruppenintegration ist dasselbe wie ich vorhin gesagt habe, Unterwerfung versus Kontrolle als innerer Konflikt. Ne? Das ist das gleiche Thema, unterschiedliche Terminologien, aber dasselbe Thema. Und wenn es das eine im Extrem gelebt wird, so wie bei Frank Macht, dann würden wir natürlich davon ausgehen, dass das andere ja schon auch von der Anlage her da ist. Ne? Also dass auch selbst Frank irgendwo tief in sich schon auch ein Bedürfnis hat, eben nach Verbundenheit mit anderen. Aber immer wenn das sozusagen wirksam werden könnte, sein Machtmotiv dadurch so bedroht wird, dass dann quasi innerlich eine Entscheidung getroffen wird und bei ihm die Entscheidung immer dann zugunsten des Machtmotivs fällt. Und ich glaube, so erklärt sich das, dass es schon immer wieder so Momente gibt, wo man das Gefühl hat, da passiert jetzt was zwischen ihm und einem anderen. Das gibt es ja immer mal wieder, ne? Dass man schon das Gefühl hat, da kommt ihm jemand nah. Aber es ist auch immer so, dass das nur, also dass das ein Stück weit geht, aber ab einem gewissen Punkt dann auch wieder endet und dann wieder ganz klar es dann doch ganz klar wieder um die individuelle Macht geht und das andere da zurückstehen muss. Und er da auch nicht haben kann, also zum Beispiel, wenn dann der andere so richtig als Gegenüber auf Augenhöhe auch spürbar wird zum Beispiel, ist dann oft ein Moment, wo es dann kippt.
Ne? Ja, nee, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt erinnerst, was ich da meinte.
Mit dem, nee, ich glaube, also ich erinnere mich schon, dass der Schriftsteller taucht ja vorher schon mal auf und dann ist er da
genau, oder war viel dabei. Nicht, irgendwie nicht so richtig zufrieden mit dem, was er schreiben wollte oder was und er hat es nicht zu Ende und irgendwie. Aber der taucht dann wieder auf in der vierten Staffel und dann beginnt dann so ein bisschen, also nicht, bin dann eine Affäre da mit Claire.
Ja. Und ist dann so Hausgast irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja, das war ja vorher so, schon, aber dann ist er ja faktisch, dann sagt er so, Frank, ja, ich kann dir das nicht geben, irgendwie die Wärme und so weiter. Genau. Und deswegen kann das jetzt er ruhig machen und dann sitzen sie halt zusammen am Frühstückstisch und er hat so schön, schneidet er muss Äpfel und so. Ja. Und jetzt sind sie zusammen Äpfelschnitzel, die der Präsident geschnitten hat und dann sitzen sie zu dritt da und.
Ja, aber das ist ein ideales Beispiel, ne? Also ist ja.
Gut, er lässt es zu, sozusagen, ja, das ist so.
Ja, und andere Motive, die jetzt vielen anderen Menschen ja total wichtig wären. Also zum Beispiel Stolz, zum Beispiel auch Eifersucht.
Ja.
Zum Beispiel auch,
genau, nee, das,
was bedeutet, da jetzt als Liebhaber total ausgebotet worden zu sein und keine Rolle zu spielen.
Ja,
und
gut, aber ich glaube, das hat er irgendwie
selten. Genau, das hat er nicht so, aber das ist halt der Punkt, ne? Also da, so viele Dinge, die uns oder also ja mich und ich würde jetzt mal sagen viele andere auch an dieser Situation stören würden, scheinen für ihn keine Rolle zu spielen. Was für ihn eine Rolle spielt, so würde ich das interpretieren, ist, er braucht halt unbedingt Claire. Ja, also er hat ja davor versucht, ohne sie klarzukommen, eine Zeit lang, und es ist ganz klar geworden, dass sein Machtanspruch ohne sie nicht zu halten ist, weil sie braucht als First Lady und dann auch als
Kandidatin. Genau, weil sie hat ja so behandelt, dass sie auch noch die ganze Zeit gegen ihn gesteuert hat und dauernd irgendwelche Dinge ihm da reingewirkt hat.
Ja, genau. Aber nein, das war ja so, sie wollte immer mehr in der Beziehung.
Ja, ja.
Sie hatte immer mehr eigenen Anspruch. Und
also in der Beziehung jetzt langsam nicht unbedingt, aber die Beziehung so halbwegs gleichgestellt, aber sie wollte halt auch immer einen coolen Job haben, sagen wir mal so.
Und ja, genau. Ja, also in diesem Duo sozusagen, ja, in diesem Team wollte sie immer mehr. Das hat dazu geführt, dass er versucht hat, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, gibt's nicht und dann verstoße ich jetzt oder dann ich gebe jetzt nicht nach. So,
sagen wir mal so, das
hat aber dazu geführt,
dass... Hätte ihn vielleicht gar nicht so richtig gestört, sozusagen, dass sie das, aber es hat halt irgendwie auch... Er halt war halt, meistens ist er ja mal in so viel Kampfplätzen da, ist er gebunden, dass er jetzt irgendwie keinen Raum mehr hatte, da irgendwie nochmal irgendwie sich verletzlich zu zeigen an der Stelle, wenn er seine Frau irgendwo in den Arm hebt, das ist ja dann auch immer
genau, war alles unter der Macht erwägt.
Ja, ja, klar.
Also
ja, ja, natürlich.
Also es hat keine Rolle gespielt, dass sie sich das jetzt wünscht oder so.
Ja,
genau. Und auch ihn nicht interessiert, was da jetzt andere Leute denken, nur insofern, dass das, was die anderen Leute denken, sich auswirkt auf seinen Machterhalt.
Ja.
So, aber worauf ich hinaus will, ist, sie hat da immer mehr beansprucht für sich. Weil sie auch gespürt hat, dass es ihm doch mehr nur um sich geht als um sie beide. Darauf hat er versucht, sozusagen sich durchzusetzen, ihr das nicht zu geben, was dazu geführt hat, dass sie es zurückgezogen hat. Und dadurch hat er ja feststellen müssen, dass er ohne sie seinen persönlichen Machtanspruch nicht halten kann. Ne? Und dann holt er sie wieder ins Boot. Und dann, das ist dann der Moment, wo er anfängt, ihr die Dinge zu geben, die wahrscheinlich dazu führen, dass sie weiter an seiner Seite bleibt. Mhm. Nämlich die Vizepräsidentschaftskandidatur und dann eben sogar auch noch dieses Liebesverhältnis. Also da, ne, da glaube ich, gibt's ein Umschwenken. Es war erst so ein Machtkampf auch zwischen den beiden.
Ja.
Wo er versucht hat, ob er nicht doch sie einfach, ihre Loyalität einfach so haben kann und als klar wurde, das geht jetzt nicht mehr, fängt er an, ihr das zu geben, was halt notwendig ist. Und das dann wiederum völlig ungerührt, ne? Also hat dann keine Probleme, diesen Liebhaber zu akzeptieren, nur damit sie da bleibt und die First Lady da spielt, weil sie da so wichtig ist für ihn. Ne? Und das ist ja schon krass, finde ich, ne? Also da, finde ich, zeigt sich eben, dass dieses Machtmotiv so dermaßen alles andere dominiert bei ihm. Ja? Also jetzt auch andere Menschen, die irgendwie Macht, also zum Beispiel andere Menschen, die irgendwie vielleicht auch auf Macht fokussiert sind, aber halt auch auf Stolz und darauf, was andere denken. Die hätten jetzt damit vielleicht ein viel größeres Problem.
Ja, und vielleicht ist das Macht dann auch eher so auf die, wie soll ich sagen, auf die politische oder die Gesamtweise. Macht kann man ja auch über eine Frau ausüben, sag ich mal, ja. Und das hat er dann eigentlich im Prinzip, lässt du da jetzt auf jeden Fall schon ganz schön locker, also das, was viele nicht machen würden.
Ja, genau, ne. Es ist auf diese Macht auf politischer, weltpolitischer Ebene, ne. Das ist irgendwie das, was er da braucht, ja. Und, das Gegenteil ist halt Doug, ne. Also Doug ist sozusagen,
ja.
Hat es.
Wobei.
Ja, das kommt jetzt, genau, pass auf. Ja. Also ich weiß, was du jetzt sagen willst. Und das kommt jetzt dann. Ne? Also genauso wie bei Frank, man eben immer wieder sieht, diese Momente, wo mal Nähe entsteht zwischen ihm und jemand anderem und er das auch sich eigentlich wünscht, aber es dann doch zerbricht, weil er merkt, dass er da in seiner Machtposition irgendwie ins Schwanken kommt. So ist es bei Doug, der eigentlich diese, also der sich so an Frank total kettet und unterwirft und da also gar kein Machtmotiv hat, gar kein Streben hat nach sich selbst behaupten, über sich selbst bestimmen, eigene Ideale haben und sonst was, sondern sich da völlig unterwirft. Bei dem also dieses Motiv das absolut Dominante ist, bei dem gibt's dann Situationen, wo eben auch das Gegensätzliche durchbricht. Und das ist dann, wenn er Macht über andere ausübt. Mhm, also wenn er sozusagen in Franks Auftrag, entweder direkt oder in dem, was er so denkt, was jetzt im Interesse von Franks Auftrag wäre,
so
dann Macht gegenüber andere ausübt. Ne? Ja. Dann kommt bei ihm, dann bricht das manchmal so raus, ne? Dann ist er sehr aggressiv und kann richtig gehen, sadistisch auch sein. Mhm. Ne? Und da denke ich, da bricht sich dann was Bahn, was er aber die meiste Zeit für ihn eigentlich gar keine Rolle spielt. Ne?
Ja.
Also auch wenn er andere Leute unter Druck setzt, ist es häufiger so, dass er das ganz rational, ganz sortiert, ganz strategisch macht und so. Da wirkt jetzt nicht, als hätte er übermäßig Lust dabei. Es ist auch kein Problem für ihn, aber es ist mehr so Job. Aber manchmal bricht es dann so durch. Ne? Gerade wenn es auch Leute sind, die Design Hauptmotiv in Gefahr bringen, ne? Nämlich die irgendwie so diese Beziehung zwischen ihm und Frank, wo er da eine Gefahr sieht.
Genau, also wenn er sozusagen Macht verliert, also wenn er sozusagen nicht mehr die einzige
die Beziehung zur Macht, ne? Also die Beziehung zu Frank sozusagen,
ja,
die
wenn er die irgendwie zu sehr teilen muss,
dann bricht das so aus, ja. Ne? Und dann übt er Macht aus, aber oder auch mit Lust an der Macht und mit Vehemenz.
Naja,
aber auch das ist halt so, würde ich als quasi das Entgegengesetzte sehen, wie das bei Frank ist. Ne? Dass das, was die meiste Zeit eigentlich verdrängt ist, sich dann hin und wieder da so Bahn bricht.
Ja. Genau.
Das ist wie sozusagen jemand, der ständig Diät hält. wenn der dann mal schwach wird, dann sind die edlen Tropfen weg, sozusagen. Ja. Genau. Das übrigens, kennst du das? Das ist eine von meinen Lieblings klassischen Psychologie-Experimenten, der What the Hell-Effekt. Habe ich dir schon mal erklärt. Der heißt wirklich so, das ist witzig. Da geht es eben um Diät, hat es mit House of Cards nichts zu tun, aber das geht schnell. Haben den Versuch gemacht. Und zwar, wie war das nochmal? Versuchspersonen haben was zu essen bekommen und der Teller, den die hatten, war entweder größer oder kleiner als der Teller von den anderen, die da auch noch mit im Raum saßen, die zum Teil dann da eingeweiht waren und so, ne? Und dann haben die ihn gegessen und danach.
Also der Teller, aber der.
Das Gericht. Die Portion sozusagen, ja. Wirkte irgendwie größer oder kleiner. Und, danach sollten die, also was die Coverstory für dieses erste Essen war, das weiß ich nicht mehr. Und danach sollten die auf jeden Fall Cookies nach Geschmack raten. Da geht so marktforschungsmäßig, ne, welche Cookies schmecken gut. Und um die Cookies zu bewerten, gab es also packungsweise und die durften halt so viel essen, wie sie wollten, wie halt nötig war, um halt sich ein Bild zu machen, einen Eindruck davon, wie sie jetzt finden. So, und vorher wurden so Fragebogenerhebungen gemacht und innerhalb von diesen Fragebögen wurde halt auch erhoben, ob die Leute aktuell irgendwie in einer Diät waren oder gesagt haben, ich achte sehr auf gesunde oder auf figurbewusste Ernährung oder so. Und das war die eigentliche Variation und danach wurden dann in der Auswertung die Leute aufgeteilt, ne? Und dann ist es so, die Leute, die nicht darauf achten. Die sagen, nö, ich esse, worauf ich Lust habe und so, mach mir da keinen großen Kopf. Wenn die eine große Portion hatten oder das Gefühl hatten, eine große Portion gegessen zu haben, dann haben die weniger Cookies hinterher gegessen, um die einzuschätzen. Ne, so aus dem nachvollziehbaren, ich habe ja schon viel gegessen, also habe ich jetzt nicht mehr so viel Hunger, essen ja so nicht Cookies. Ne?
So eine Linie, die immer gleich ist sozusagen. Ja, gut, jetzt habe ich mal, ich esse immer so viel, jetzt esse ich noch mal
genau.
So viel, ein paar Cookies noch, okay.
Genau, aber ich
oder jetzt irgendwie große
eher Emotionen. Eher weniger Cookies, weil ich hatte ja gerade schon
ordentlich
Portion. So, ne? So. Die aber, die angeben haben, ja, ich achte da drauf, ich mache gerade Diät oder ich versuche gerade weniger zu essen. Die haben, wenn sie die vermeintlich große Portion gegessen hatten, hinterher besonders viele Cookies gegessen.
Auch wenn sie die große hatten?
Gerade wenn sie die große hatten.
Wenn sie die große hatten,
haben die besonders viele Cookies gegessen. Ne? Und die Erklärungshypothese dahinter ist, dass eben die sich ständig zügeln beim Essen, in so einem unterschwelligen Mangelzustand quasi sind oder sich zumindest fühlen. Mhm. Ja? Also das Gefühl haben, ich zügel mich ständig. Ne?
Ja.
Und wenn die dann eine große Portion essen, dann haben sie ja was gemacht, was sozusagen schon die Regel verletzt hat.
Ja, ja,
ne? Und deswegen heißt das, oder wurde das dann genannt, What the Hell Effect?
Weil
dann sozusagen, dass die sagen, okay, also der Tag ist jetzt eh schon im Eimer, ja, auch egal. Verstehe, ja. Und dann kommt nämlich dieses unterdrückte Motiv, ne? Sich jetzt mal wieder richtig satt zu fressen, sozusagen.
Ja. Ja?
Das bricht sich dann Bahn und dann schaufeln die sich die Cookies rein. Genau.
Was die kleine Portion hatten und Diät gemacht haben, die haben dann auch klein weitergemacht, oder wie?
Na, die kleine Portion dient halt immer, um den Kontrast zu messen. Ne? Also man teilt dann die
Gruppen
auf,
die
keine Diät machen und die Diät machen und dann vergleicht man. Also jetzt von denen, die Diät gemacht haben, essen die mit der kleinen Portion.
Also die waren nicht
Portion,
mit dem Spiel, sondern die waren halt nur so ein...
Doch, die bilden den Vergleich zu denen mit den großen Portionen.
Ja,
aber
genau.
Innerhalb der Gruppe nur. Also wenn wir jetzt nur die nehmen, die Diät gemacht haben, dann guckst du, wie viel Cookies haben die mit der großen Portion gegessen und wie viel Cookies die mit der kleinen Portion.
Ja.
Und die mit der großen Portion haben mehr Cookies gegessen.
Ja.
Innerhalb der Diätgruppe.
Ah, ja.
Und innerhalb der Nicht-Diätgruppe das Gleiche. Hm? Damit du gucken kannst, was macht dieses Wissen, boah, ich habe jetzt eine richtig große Portion hier gehabt.
Hm.
Was macht dieses Wissen aus? Hm? Und bei denen, die keine Diät halten, macht's aus, dass die eher sich satt fühlen und wenig Kekse essen. Und bei denen, die Diät halten, macht dieses Wissen, ich hatte einen richtig großen Teller hier, macht aus, dass die sagen, ja, what the hell, auch egal jetzt,
ja,
dann
ja,
lass mich jetzt richtig gehen. Ne?
Aber die praktisch einen kleinen Teller da hatten, die waren normal oder wie? Oder sind die gar nicht?
Also das ist sozusagen die vierte Variante jetzt, ne? Also der Vergleich zwischen den mit dem kleinen Teller, mit Diät und ohne Diät.
Genau.
Wie sich das zueinander verhält, weiß ich nicht.
Ja.
Aber zum jeweils großen Teller halt in entgegengesetzter Richtung.
Ne? Ja.
Bei Diät weniger Cookies und bei Nicht-Diät mehr, wie man es quasi erwartet.
Nö, aber das könnte man ja auch irgendwie, oder? Also,
ja, klar, natürlich kennt man es. Das ist ein ganz alltägliches Phänomen. Ne? Aber es beschreibt eben dieses, wenn man Dinge sehr einseitig lebt, egal ob jetzt bewusst bei einer Diät, sagt, ich mache das jetzt so, oder unbewusst, wie jetzt zum Beispiel bei Frank oder Doug, immer so ganz stark in eine einseitige Richtung tendieren. Ne? Dann ist das entgegengesetzte Motiv trotzdem da und vermutlich gibt es immer mal Situationen, wo man es auch aufblitzen sehen kann und wo sich's vielleicht dann auch Bahn bricht.
Ja. Allerdings gibt's da dann kaum so. Also bei Doug dann schon mal so ein What the Hell irgendwie, aber bei Frank dann eher weniger, oder wie?
Ja, naja, also ich würde zum Beispiel diese ganz populäre Szene mit Claire und Meacham, dem Chauffeur oder dem Leibwächter, das ist vielleicht so eine, ne? Also das hat jetzt wenig, das wirkt jetzt nicht irgendwie großartig impulsiv oder Dings, aber das ist ja schon was, wo ich denke, wenn das rauskommen würde, wenn da jetzt so Paparazzo sich in einem Vorhang versteht, also, ne, dann wäre es schon rum. Ja. Und das würde er auch wissen, rational, dass das was ist, was seine Karriere wahrscheinlich nicht verkraften würde. Ne? Aber trotzdem passiert's. Ne? So, ja, das wäre sowas. Und ja, mit Zoe, weiß nicht genau, dass da hast du recht, das ist wahrscheinlich schon überwiegend kalkuliert und irgendwie kontrolliert.
Ja, also auf jeden Fall. Von ihm auf jeden Fall, von ihr fast auch, würde ich sagen. Also jetzt retrospektiv. Ja. Wir sagen das, glaube ich, auch irgendwann mal so ganz eindeutig irgendwie, oder? Also zumindest nicht zu sich, aber vielleicht auch zu sich, aber zumindest im also er zu Claire und sie zu ihren Freunden oder so, dass das dann irgendwie oder naja, weiß nicht, ob das so klar rauskommt, aber das, ich glaube, es wird schon stark angedeutet, dass sie das beide einfach nur wegen den Informationen machen. Mhm. Der eine will aus sie und die andere will es anfangen.
Ja, das stimmt. Aber die Sache mit Meacham zum Beispiel ist so eine, würde ich sagen, wo einfach so ein Nähebedürfnis, also klar auch ein sexuelles Bedürfnis, aber auch ein, ich glaube schon, dass das auch ein Zuneigungs- und ein Liebeswunsch irgendwie ist, den er da hat. Gerade auch zu beiden, das ist vielleicht auch gerade die Kombination aus Claire und Meacham so, wo er einfach mal was riskiert, ne? Was jetzt so der Frank, der sonst wirklich alles plant und Dinge und prüft auf seinen Nutzen für seine Macht.
Das eigentlich ist das schon ganz schön krass. Ich meine, gut, wie heißen die Security-Typ da, der kann da wahrscheinlich auch nicht viel sagen oder so, ja, aber ich meine, das muss man ja schon mal wissen, dass da zumindest irgendwie halbwegs schwul ist da, oder irgendwie so. Also das...
Wie, wer jetzt?
Der Meacham, das müsste man ja vorher irgendwie...
Der ist gar nicht schwul, oder?
Meinst du nicht? Der macht einfach so mal...
Ja, da weiß ich nicht, ja, vielleicht ist er auch bi, aber ich meine, das fängt ja an mit ihm und der Claire erstmal.
Ja, ja, gut, aber ich meine...
Ja klar, also ja, schon die, ja, also hätte natürlich sein können, dass der dann in dem Moment, wo Frank dazukommt, dann jetzt auch irgendwie das dann nicht mehr möchte und ja, das passiert nicht, aber darüber erfahren wir halt wenig, ne? Über den Meacham erfährt man ja eh wenig, wie der was so in dem vorgeht.
Aber es gibt ja auch in der vierten... Staffel, dann gibt's auch nochmal so Szenen, wo dann Meacham sagt, ja, soll ich dann hier bleiben und so im Zimmer, wo dann Claire weg ist und so. Ja. Und nee, passt schon.
Ja, so ist schon sowas, ne? Ich glaube, das ist schon auch so eine Beziehung, wo zwischen den, also zwischen Meacham jetzt und Frank, da ist schon was, ne? Also
ja,
es ist
jetzt
nicht so, dass der Frank so, dass ja, dass es da eben überhaupt kein Bindungsbedürfnis gäbe.
Ja.
Aber es ist halt so, dass er sich das normalerweise nur erlaubt zu leben, wenn er vorher die Situation völlig abgesichert und kontrolliert hat.
Ja.
Oder dass er es abbricht, wenn er merkt, die Situation ist nicht völlig kontrolliert und abgesichert und dann.
Genau, deswegen geht er da auch mal am Anfang zu diesem Rippchenbrater da irgendwie und da irgendwo ganz allein da irgendwie und.
Ja, und das ist ja auch sowas, ne, finde ich. Also da finde ich auch, wird so ein Bedürfnis von ihm deutlich, also eigentlich will er den ja so ein bisschen so als Kumpel haben.
Hm.
Und ich glaube, dass er auch selber glaubt, dass er den als Kumpel haben will. Also, dass er selber glaubt, sich selbst glaubt, ich kann hier mit so einem einfachen Typ, mit so einem schwarzen Rippchenbrater Kumpel sein, weil uns verbindet was.
Genau.
Aber es funktioniert ja eigentlich auch nicht. Also der fühlt sich ja von ihm zunehmend eben doch von oben herab behandelt. Und in dem Moment, wo er da sich mehr gegen verwahrt, wird es auch immer schwieriger. Ne? Und dann platzt es ja auch. Gibt es eigentlich noch weitere Assoziationen?
Ach so, ja,
genau. Oder beziehungsweise ich hätte sogar auch noch eine Assoziation. So, vielleicht probierst du erstmal. Die Zutaten sind wahrscheinlich leicht rauszuschmecken und dann erkläre ich dir die Assoziation.
40 am Rande, oh, leicht auszuschmecken, ne?
Ich dachte, die Spirituose ist leicht rauszuschmecken, oder?
Naja, ist schon ein bisschen herber irgendwie. Oder? Die Spirituose. Joa. Oder irgendwas ist da. Es ist nicht nur ausschließlich süß, sagen wir es mal so.
Nein, das stimmt.
Deswegen bin ich da wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Aber es liegt nicht an der
weil's Spirituose. So, weil es so sweet aussieht, ne?
Ja, also ja, das sieht
so schon relativ Tumbler gelb. Mit einer ja, gelblich, hellbraun, gelblichen Flüssigkeit und einem Pfirsichschnitz am Rand. So sieht das aus. Ja. Naja, wenn du es nicht rausschmeckst, kannst du auch also es ist ein Frank, der Drink ist Frank Underwood gewidmet.
Gewidmet, aha.
Ja, von mir jetzt halt.
Also
also meine, ich habe den ausgewählt, weil er zwei Bezüge zu Frank Underwood
hat. Achso, die hatten sie eine Pfirsichform.
Ja.
Genau, das stimmt.
Genau, also er stammt aus, ich glaube, sein Vater hatte auch eine Pfirsichfarm und dieser Ort, aus dem er stammt, ich glaube in South Carolina oder was ist, ist wohl ja auch Pfirsichort sozusagen. Ja. Ne? Genau, steht auch dieser große
Pfirsich. Ja, dieser große Pfirsich, genau. Ja.
Genau, deswegen Pfirsich und als echter Südstaatler, also der ist
Bourbon oder sowas.
Ist so, ne? Selbstverständlich Bourbon drin. Genau. Ah, ja. Das ist ein Whisky Peach Smash.
Ah.
Und der ist denkbar einfach. Besteht aus Bourbon, Zuckersirup, Spritzer Zitronensaft und Pfirsich.
Ah. Mhm. Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, ne? Schmeckt gut. Und ich glaube schon, dass wenn Frank mal trinkt, also manchmal trinkt er Bier abends, aber gerade in seinem im Oval Office und so, wenn es da einen Drink gibt oder manchmal auch beim Rauchen, wenn er da so ein Gläschen hat, dann ist das, meine ich, schon Bourbon, den er da trinkt.
Ja, wobei letztens hat er, glaube ich, so eine klassische, ich weiß nicht, ob das englische oder britische oder schottische klassische Schnapsflasche, also die eigentlich relativ normal aussieht, bis am Hals ist also dieser, also am Hals der Flasche ist noch so bauchig, also wie beim Lagavulin oder so.
Mhm. Okay, und das ist dann ein Hinweis darauf, dass es eher Scotch ist als.
Das wahrscheinlich, das dann eher Scotch war, ja.
Kann natürlich auch sein, weil es wahrscheinlich.
Aber es war ziemlich nah rangezoomt, aber trotzdem nicht so weit aufgelöst, dass man das so lesen konnte, was da drauf war.
Kann natürlich sein, dass er da im White House dann auch nur die alleredelsten Sachen hat und wahrscheinlich gibt es teurere Scotches, als es Bourbons gibt.
Ja, vermute ich. Weiß, ja.
Aber ich glaube, als echter
Südstaatenjung
ist ihm ein Bourbon am liebsten. Und
genau. Aber der Duck trinkt ja auch immer, das war irgendwie, weiß ich, wie hieß das immer, das hat einen ganz komischen Namen immer gehabt.
Hat der einen speziellen Whisky oder was?
Naja, hatte zu der Zeit hat er mal verschiedene so immer gehabt, aber so, das hieß immer Old Trapper oder irgendwie sowas. Und das waren immer ganz andere Flaschen irgendwie.
Ja, das war nicht so aufmerksam verfolgt.
Ja, das ist. Aber es ist auch schon so ein kräftigerer Bourbon irgendwie, oder? Das ist manchmal schmecken
ja
halt so ein
bisschen. Ja, ich wusste jetzt nicht, mir ist jetzt nichts so eingefallen, was einen noch direkteren Bezug herstellt, deswegen gibt's den Bourbon, den ich gerade einfach zu Hause habe, und das ist Maker's Mark. Ist allerdings aus Tennessee, wie glaube ich generell viel Bourbon aus Tennessee kommt und nicht aus South Carolina. Schmeckt auch so gut, auch ohne ohne Pfirsich.
Ja.
So, was machen wir denn jetzt heute noch hier zu House of Cards?
Weiß ich nicht, hast du noch?
Ich habe mein Pulver schon verschossen.
Claire, nicht mehr, oder was?
Nee. Jetzt spontan, was fällt dir zu Claire ein?
Also ich finde jetzt gerade so in der vierten Staffel, da die werden sich halt schon sehr, sehr immer ähnlicher oder so. Vielleicht war das schon früher schon immer so der Deal, dass es sozusagen so gut bis dahin geklappt hat, dass sie halt auch schon relativ ähnlich sind. Was natürlich auch dann zu Konflikten führt, wenn beide so ein Streben da haben nach Macht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das teilen würde, dass sie immer ähnlicher wird. Mhm. Also meistens, weil sie auch immer offener nach politischer Macht streben.
Ja, und auch immer rücksichtsloser, finde ich. Oder gut, das ist schon am Anfang auch so. Man hat nur am Anfang.
Das finde ich am Anfang, von Anfang an schon.
Ja.
Also ganz ziemlich früh in der ersten Staffel, wo sie noch diese Clearwater NGO da leitet, gibt es ja auch schon so eine Szene mit dieser jüngeren Frau, die sie da erst so protegieren will eigentlich und dann, also ich finde, skrupellos war sie eigentlich schon immer.
Ja, stimmt eigentlich auch, ja. Ja gut, aber das wird halt bei beiden dann halt, also wahrscheinlich immer mehr irgendwie, also wenn man so will, oder es ist im gleichen Maße.
Ja, ich finde Claire, weiß auch nicht so genau, die ist, ich finde die weniger, ja, vielleicht weniger stringent oder zumindest weniger so ausrechenbar im Vergleich zu Frank. Mhm. Also bei Claire, finde ich, ist es immer, ist es nicht so präzise vorhersagbar, welche Entscheidung sie trifft, wenn es so vielleicht auf die Abwägung zwischen einerseits irgendwie einer Form von Beziehung, also egal welcher jetzt auch immer, mag auch Freundschaft oder Rücksichtnahme oder Mitleid oder Mitgefühl oder so sein, versus dem eigenen Ziel oder versus dem eigenen Machtstreben, da ist es nicht klar, finde ich, im Vorhinein, wie sie sich entscheidet. Ja, sie hat schon mehr Bedürfnis, glaube ich, auch danach schon auch irgendwie tiefere Beziehung zu führen. Was man ja, finde ich, daran sieht, dass sie, als sie dann, also jetzt in der vierten Staffel, wo sie dann aufgrund ihres Machtmotivs schon sich wieder mit Frank verbündet, aber dann eben zusätzlich auch den Liebhaber, in den sie ja wirklich verliebt zu sein scheint, halt auch haben möchte.
Ne? Ja.
Oder auch zwischenzeitlich,
ja, hat
ja auch mal eine Affäre, genau, ja. wo auch klar ist, das ist jetzt für dieses gemeinsame Machtprojekt eigentlich eher ungünstig, aber da entscheidet sie dann trotzdem so, ne? Und in anderen Situationen kann es anders sein. Also da, finde ich, ist sie weniger einseitig als jetzt Frank oder eben Doug, der da so das Gegenteil bildet. Ne?
Also dafür wird man wieder so Ausbrüche, wo das dann, wo sie dann raus will aus diesem System.
Irgendwie. Ja. Ja, und in der vierten Staffel kommt dann ihre Mutter auch nochmal, also taucht ja auf und kommt dann viel vor und ja, das ist ja auch eine eher, also zumindest jetzt Claire gegenüber ja auch eine sehr entwertende, eher kalte Beziehung, die sie da pflegt, ne?
Ja, also gegenseitig irgendwie ist das.
Ja. Das könnte man jetzt natürlich, wenn man jetzt möchte und jetzt wild psychologisch spekulieren will, könnte man natürlich sagen, jetzt in Bezug auf diesen Minderwertigkeitskomplex, ne, das könnte was sein, was jetzt für Claire in ihrem Leben eine große Rolle gespielt hat. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, das sei immer so gewesen, dass die Mutter ihr gegenüber maximal kritisch ist, sie da immer wieder klein macht und entwertet und kritisiert und so.
Ja, wobei, glaube ich,
der Vater muss anders gewesen
genau,
sein.
Genau, ne? Also das Gegenteil sozusagen. So. Ja, ja.
Ja,
also.
Ja. Ja, das könnte ja vielleicht dann abbilden, dass wir jetzt auch so das Gefühl haben, bei Claire ist es so ein bisschen aufgespalten. Also nicht so richtig gut integriert. Ne? Also die strebt mal sehr nach Macht, dann eher skrupellos und ist auch bereit, da wichtige Menschen irgendwie zu opfern. Ja. Und mal lebt sie dann aber auch ganz die andere Seite und riskiert viel von ihrer Macht und diesen Zielen, um sich bestimmten Menschen dann nahe zu fühlen oder mit denen in Beziehung einzugehen. Ne? Aber was irgendwie nicht so richtig gut geht, ist, dass das so konstant gemeinsam gelebt wird. Ne? Auch weil es mit Frank halt nicht geht oder es schwierig ist.
Ja.
Und das ist vielleicht was sie kennen, ne? Dass das so ein bisschen aufgespalten ist, dass man dem einen Elternteil gegenüber sich ganz stark innerlich abgrenzen muss und ganz stark so individuelles sich behaupten praktizieren muss und dem anderen Elternteil gegenüber sich sehr öffnen kann und da dann natürlich auch die Wünsche und die Bedürfnisse platziert werden. Ne? Findet sie ja dann meistens bei anderen Männern, die dann auch ganz anders sind als Frank.
Die sind beide so auch ähnlicher Typ irgendwie, ja? So ein bisschen Künstler und so und
Also was ich schon interessant finde, ist vielleicht nochmal zu dem Punkt, dass wir vorhin gesagt haben, es ist nicht ganz klar, ob Frank wirklich die anderen so gut versteht oder ob er einfach nur in dem einen, was er den anderen auch allen unterstellt, die streben halt alle so wie ich nach Macht und dann geht's halt darum, wer da am stärksten ist, der einfach nur der Beste ist, dass ich finde, dass ich schon immer wieder zeigt, dass die anderen so korrupt oder sonst irgendwie imperfekt die vielleicht sind, die haben dann doch alle irgendwo auch ihre noch, sag ich mal, menschlicheren Seiten jetzt. Und was so ein bisschen an House of Cards ja verstörend ist vielleicht, zumindest wenn man es abstrahiert auf die Realität, ist, dass das dann oft der Nachteil von denen ist. Ne? Also immer, wenn jemand auf irgendeine Weise mal menschlich wirkt, dann ist es oft der Punkt, an dem er dann gegen Frank verliert, sozusagen. Ja. Wo er dann den längeren Atem in diesem ganz sturen, kalten Machtstreben hat.
Genau, ja. Wenn das Gewissen ins Spiel kommt, dann ist meistens, muss man sich dafür dann entscheiden und nicht für die für die Macht dann irgendwie oder für das weitere politische Amt irgendwie. Ja, das ist schon, ich habe ja nochmal da auf Wikipedia steht ja auch wieder so ein Clinton-Zitat, dass so zu 99% das alles irgendwie schon übereinstimmt mit der Realität.
Hat Hillary Clinton oder?
Nee, ich glaube, das war noch Bill.
Echt?
Weil er auf die Affären da anspielt. Aber ja, und Obama ist aber auch Fan irgendwie, da guckt sich das auch mal an.
Genau, dazu wollte ich ja noch was sagen, das habe ich ganz vergessen, weil wir ja noch gar nicht auch auf die den aktuellen Anlass, warum wir House of Cards machen.
Rat mal, von welcher Firma diese edlen Tropfen sind.
Ich sehe es jetzt gerade. Trumpf.
Trumpf, genau. Und jetzt kann man raten, was das auf Englisch heißt.
Schön, ja. Sieht auch vertraut aus, jetzt dieser Trumpf-Schriftzug. Trotz des Fs wirkt es irgendwie vertraut im Moment, weil man es gerade viel liest. Dazu wollte ich noch sagen, genau, das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber jetzt ist ja auch noch Zeit. Nämlich, ganz wichtig, die Laiendiagnosen, jetzt besonders oder bei Donald Trump eben, nämlich, dass ihm mindestens eben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung angedichtet oder nachgesagt wird. Ich will mich dazu gar nicht positionieren, deswegen ist angedichtet auch das falsche Wort, aber dass also von nicht berufener Seite immer wieder behauptet wird, der habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist ja eben der Kern dieses malignen Narzissmus, was Frank auch hat. Das ist eben bei Frank noch diese extreme Dissozialität und Aggression, dieses extreme Misstrauen gegenüber allen anderen ist. Und dass jetzt aber Donald Trump das ständig nachgesagt wird, das hat eine interessante Vorgeschichte. Und zwar gibt's da von der APA, der American Psychiatric Association, die sogenannte Goldwater-Regel, wenn du das schon mal gehört hast. Das ist beruht auf einem Präzedenzfall, der genau gleich war, nämlich ein Barry Goldwater, republikanischer Präsidentschaftskandidat, ich glaube, den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren. Der muss auch, ich habe das mal so ein bisschen nachrecherchiert, der muss auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Donald Trump gehabt haben.
Jetzt, so optisch auch, oder?
Nee, optisch nicht, charakterlich. Ja. Der war jetzt schon stärker noch Teil des politischen Establishments und so, auch der Republikanischen Partei, aber auch eher rechter Hardliner wohl gewesen und deswegen auch sehr umstritten. So im Auftreten muss da einiges jetzt auch an Donald Trump erinnert haben. Und damals haben dann mehrere Psychiater in einer großen amerikanischen Zeitung ein Statement veröffentlicht und dem eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und damit quasi argumentiert, dass der ungeeignet sei für die Präsidentschaft. Und der hat dann die Wahl ohnehin verloren, wurde nicht Präsident, aber es ist natürlich zu Recht kritisiert worden, dass diese Psychiater, ohne den Mann jemals irgendwie untersucht zu haben, so eine Diagnose da öffentlich gestellt haben. Und seitdem gibt's eben von der APA die Goldwater Rule, die nach dem heißt, dass es fachlich nicht adäquat ist, Personen, die man überhaupt nicht persönlich untersucht hat, denen irgendwelche Diagnosen anzuhängen.
Okay, ja.
Ist mal abgesehen davon, dass wenn man jemanden persönlich untersucht hat, das auch völlig völlig inadäquat und auch illegal wäre, das dann das öffentlich zu machen. Ja. Das kommt ja noch dazu. Aber das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Präzedenzfall dafür, dass Psychiater und Psychotherapeuten aus meiner Sicht sich zwar schon einbringen sollen in öffentliche Diskussionen und sich auch politisch äußern und so, aber dass eben sozusagen diese Keule von Diagnosen, die zu nutzen, um jetzt in dem Fall Politiker, die halt Meinungen vertreten, die einem nicht passen, fraglich zu diskreditieren. Und es ist ja leider so, dass psychiatrische Diagnosen immer noch so ein Stigma sein können, dass das halt nicht geht, ne? Und nicht sein darf. Und das wird aber jetzt, es gibt jetzt auch im Zuge von Trump, also es sind natürlich überwiegend eher Journalisten oder andere Kommentatoren, die es machen, aber haben auch da schon amerikanische Psychiater das auch gemacht und behauptet, er hätte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Die
offen dagegen die Goldwater-Regel verstoßen.
Ja, gut, das ist natürlich, wenn man das jetzt so als Psychiater macht, ist natürlich schwierig, aber so der Begriff Narzissmus, muss das unbedingt dann immer dieser psychologische Terminus sein.
Naja, Narzissmus ist natürlich schon ein psychologischer Begriff, auch, wobei Narzissmus jetzt nicht per se pathologisch sein muss. Also Narzissmus in seiner eigentlichen Bedeutung ist erstmal Selbstliebe. Das heißt, würde sagen, jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Narzissmus. Zumindest sollte es haben, weil derjenige, der nun wirklich gar keinen Narzissmus hat, vermutlich eine schwere Depression hat, ne, wenn dem jede Art von Selbstliebe abgeht. Ne. Aber es ist schon so, dass ich schon sagen würde, der Begriff selbst ist auch schon ein Stück weit verbraucht. Also es ist schwer, wertfrei von Narzissmus zu sprechen. Man denkt dann doch schnell an pathologisch übersteigerten Narzissmus. Erstens. Und zweitens ist jetzt im Falle von Trump ja schon auch genau das gemeint.
Ja, ja. Also das denke ich schon.
Also das.
Ja gut, aber wenn das, ja, also ich meine jetzt, wenn man jetzt so als Journalist, und wie das mal verwendet, der ist schon Narzisst.
Ja, wenn man als Journalist das verwendet, ist es was anderes. Dann müsste man zwar einräumen, dass man da jetzt als Laie tätig ist und einem das jetzt so vorkommt und man es nicht wirklich beurteilen kann, aber so den Eindruck hat. Und das wiederum wäre dann, das finde ich jetzt zwar auch ungünstig, weil da ja trotzdem auch wieder eben einfach eine psychiatrische Erkrankung, die jemand haben kann und dafür nichts kann, benutzt wird, um jemanden, der einem politisch nicht passt, zu diskreditieren. Aber es wäre jetzt trotzdem, ich fände das keinen schönen Stil, aber es wäre weniger ein No-Go, wie wenn das jetzt eben Fachleute tun.
Genau, na gut, das ist natürlich was ganz anderes. Ja.
Es ist halt ärgerlich trotzdem, finde ich, ne, weil
ja gut, aber das ist, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das, aber es ist jetzt grundsätzlich immer so, wenn man sagt, ich meine, es gibt ja auch Begriffe, die jetzt so im allgemeinen Sprachgebrauch sind und trotzdem auch Fachbegriffe sind.
Ja, aber ich glaube, dass wenn man das Wort narzisstisch benutzt statt arrogant oder überheblich oder selbstherrlich oder so, dann glaube ich, nimmt man genau das schon ein Stück weit in Kauf, dass man diese pathologische Konnotation, die da drin steckt, dass man die dann nutzt.
Weiß gar nicht.
Würde ich jetzt behaupten, ne? Das ist jetzt was, was ich nicht, also, das ist ja
gut,
kann man jetzt ja auch nicht fest entscheiden, aber für mich wirkt das so, als würde das da mitschwingen, weil sonst gibt's dafür genug andere Begriffe, mit denen man den
Ja, klar, aber wenn man klugscheißerisch so mit, weiß nicht, also was griechischer Mythologie noch spielen will und so, dann.
ja, klar, natürlich, das mag auch ein Motiv sein. Ja.
Deswegen gut, klar, ich meine, aus deiner Sicht, du bist ja jetzt nur absolut im Psychologie-Thema drin und so, du kannst jetzt gar nicht dieses ohne, also das ist für dich immer so konnotiert sozusagen, aber für andere, die jetzt glaube ich keine Ahnung haben von Psychologie und hören Narzissmus, denkt man vielleicht auch nicht unbedingt gleich an die, dass das irgendwie unbedingt so eine Persönlichkeitsproblematik ist irgendwie oder so.
Ja,
also ich mag sein. Das nicht komplett ausschließen.
Ja, genau. Wie gesagt, deswegen würde ich auch sagen,
es gibt ja mal das Vorbild mit dem Narziss und dem Spiegel-Dings und so mit dem Wasser und das.
Genau, ja, ja. Ein Narzisst, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt genau. hat und dann verdurstet ist, weil er nicht aus dem Teich trinken wollte, um nicht sein schönes Spiegelbild zu zerstören. Da gibt's übrigens eine total interessante, das wird ja immer, also das ist ja der Teil, den jeder kennt. Und es gibt aber auch so eine total interessante Vorgeschichte eigentlich dazu. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich die noch zusammenkriege. Nee, ich glaube nicht. Das hätte ich mir jetzt vorher noch mal kurz
angucken. Währenddessen kann ich ja schon mal noch mal ein bisschen rumassoziieren.
Oh, noch mehr freie Assoziation.
Ja, das wir, hilft haben wieder, auf die Sprünge. Wir haben einen dollen Sud. Ich guck mal, das ist jetzt hat also wieder ein IPA, aber das spielt alles nicht die Rolle. Aber der Punkt ist eigentlich das Etikett. Da sieht man ein Tier.
Ah, ich weiß. Ich glaube, der Elefant ist das Tier, der... Ist es dann wahrscheinlich die Demokratische Partei, oder?
Nee, die haben so einen Esel.
Ah.
Warum auch immer.
Dann ist es von den Republikanern das Wappentier, oder?
Ja, genau.
Ah ja, okay. Die Demokraten haben einen Esel, echt?
Ja, ich weiß jetzt, das ist beides irgendwie seltsam. Irgendwie ist ja also eigenartig, Elefanten ja. in Afrika weiß ich jetzt auch nicht. Und Esel ist das ja irgendwie optimal, aber...
Ah ja, okay.
Und ich weiß nicht, ob es ein Maultier ist oder was.
Tatsächlich, das ist ein Elefant, der, wie wir beim letzten Mal bei... Big Bang Theory schon thematisiert haben, einen Elefant mit so zwei englischen Edelmännern drauf.
Genau, und da
wahrscheinlich. Okay, also ich habe jetzt das republikanische Bier also bekommen.
Sozusagen, ja. Okay. Also ich habe dir das mal, ich dachte, du bist ja, das gut. Von der Nähe
also, an. Also republikanisch ist nicht unbedingt, aber mit dem Dolden Suit an sich kann ich
ja so nichts falsch machen, genau. Und ich habe auch noch was.
Was hast du Feines? Du hast dann das Demokratenbier?
Nee, das ist, nee, das kann man jetzt nicht sagen. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen.
Berliner Kindle, weiße, das Original.
Also im Weißen Haus trinkt man vielleicht auch weiße. Und Berlin ist ja unsere Hauptstadt und Washington dann da. Und
so. Aha, okay, verstehe. Ja, es war schwer bei House of Cards.
Ja, ja, man auch. Muss sich da ein bisschen was. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr. Das ist wohl gar nicht mehr so das Originalrezept von Berliner Weiße, sondern eher so ein bisschen.
Ich habe überlegt, ob ich Rothausbier kaufen soll, weil da Haus vorkommt, so wie bei Haus auf Gas. Und dachte ich, ach komm. Naja, gut, also probier dann. Mal, ja. Vielen Dank. Prost.
Ah ja, eindrücklich.
Oh, das ist jetzt natürlich nach diesem süßen Pfirsich-Cocktail hier. Ganz schön herb. Mann, oh Mann.
Das ist ja sauer.
Ja, das glaube ich. Ich bin auch froh, dass ich den Dolden Suit abbekommen habe.
Achso. Ich wollte das mal wieder. Das
ist weiße.
Genau.
Ja, Mensch, wie war das nochmal mit Narziss? Ich schlage es mal nach bis zum nächsten Mal und dann erzähle ich das nochmal. Weil nämlich die Vorgeschichte sozusagen, wie es dazu kommt, der wird nämlich verwunschen. Also, dass er sich in sein Spiegelbild verliebt, ist jetzt nicht sozusagen angelegter Narzissmus bei ihm, sondern er wird verwunschen dazu, dass ihm das passiert. Und wie ihm das passiert, das hat mit einer Frau zu tun, irgendwie mit verschmähter Liebe, aber das weiß ich nicht mehr genau. Und bevor ich das jetzt mir falsch irgendwie zusammen assoziiere, erzähle ich das beim nächsten Mal.
Also was jetzt immer nochmal, um auf die Realität zurückzukommen, dieser republikanische Kandidat, ich glaube, wenn der jetzt antreten würde, der würde doch alle fertig machen, oder? Der würde doch ohne weiteres gewinnen.
Ach so, der republikanische Gegenkandidat aus House of Cards jetzt, Staffel 4, ja.
An den kann man wirklich gegen nichts anstinken, der hat nichts, keine, was weiß ich, in diversen Kriegen gedient und mit Familie und alles in Ordnung, stellt alles ins Internet und keinen Dreck am Stecken und nichts, jung und das übliche republikanische Zeugs, also weniger Staat, weniger Steuern, alle sind happy und frei und so.
Es wird ja spannend auch dann in Staffel 5, wie das ja vermutlich dann doch wieder gelingt, dass er eben nicht.
Okay, das wäre interessant, wird. Ja. Vielleicht gibt es ja auch mal so einen Rückschritt, wer weiß.
Ja.
Wäre auch mal interessant, ja. Das muss ja nicht unbedingt nach oben gehen.
Es wäre mal interessant, aber ob das, also bisher passiert es ja nicht. Ich habe mir das schon ein paar Mal gewünscht bei House of Cards, dass das irgendwie auch mal nicht dann immer alles so aufgeht, aber. Bisher ist es ja nicht passiert. Ja, es gibt auch so eine schöne Szene, ist, glaube ich, so ein Rückblick, wo die beiden sich kennenlernen, also Frank Underwood und dieser junge Republikaner, wo der Frank Underwood zu ihm auch sagt, irgendwie so wie er, hier so als junger Schicker aus New York und so, wenn er Demokrat wäre, dann wäre er schon lang Präsident, oder dann wäre er auf jeden Fall der nächste Präsidentschaftskandidat, ne, weil er da sozusagen noch mehr ins Schema passen würde.
Ja.
Ich glaube ja, ich habe eine Theorie, ich weiß aber nicht, ob die, also erst weiß ich nicht, ob die stimmt, ich weiß nicht, ob die überhaupt Sinn macht, vielleicht ist sie auch irgendwie widerlegbar, aber ich habe ja die Theorie, dass die Schreiber von House of Cards vielleicht darauf spekuliert haben, dass der, wer ist denn der Ryan, oder?
Ja.
Der ist, glaube ich, jetzt der Mehrheitsführer, oder?
Der ist The Whip, genau. Ja.
Ich glaube ja, die haben vielleicht spekuliert, dass der Präsidentschaftskandidat wird und dass der an dem so ein bisschen angelegt ist in der
Obwohl
Serie.
Ich glaube, das bei weitem
Paul
nicht
Ryan heißt der, oder?
Na, Mac auf jeden Fall nicht, aber.
Mac nicht. Private on. Ich glaube, der ist Paul Ryan. Und der, also, so viel weiß ich jetzt über den nicht, aber der wirkt ja so ein bisschen typgleich. So,
ne? Ja, ja. Aber ich glaube, der ist bei weitem nicht so klug und gewandt wie der jetzt irgendwie.
Kann sein, ne?
Also.
Weil das ist ja so, ne, wenn man jetzt den russischen Präsidenten anguckt in House of Cards, also das so doch stark anzulehnen an reale Vorbilder ist, wäre ja nichts Neues.
Ja, der ist schon krass, ja. Der ist schon ziemlich stark an Putin dran irgendwie.
Ja.
Ja.
Ich habe, während wir vorhin kurz Pause gemacht haben, übrigens vielleicht noch als Nachtrag zur Doug und seinem Abhängigkeitsthema. Ich habe mal die 12 Schritte mir hier aufgerufen, also die anonymen Alkoholiker arbeiten ja mit dem 12-Schritte-Programm. Und gibt es in Deutschland auch, also in Deutschland gibt es so verschiedene Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen, unter anderem auch die anonymen Alkoholiker. Ich habe jetzt so vom Fernsehen her das Gefühl, in USA sind die noch stärker vertreten. Also wenn in einem amerikanischen Film oder einer Serie jemand zur Selbsthilfe geht, dann sind es eigentlich immer AA.
Ne? Mm, genau, da brauchen wir AA sagen, alle wissen, was gemeint ist, weil wir uns niemand wissen, glaube ich, was da, also.
Und hier ist so ein bisschen breiter, aber die anonymen Alkoholiker gibt es auch. Und es ist interessant, wenn man sich diese 12 Schritte, dieses 12-Schritte-Programm mal durchliest, das fängt an, also Punkt 1, anerkennen, dass man seinem eigenen Problem gegenüber machtlos ist. Punkt 2, zum Glauben kommen, dass nur eine Macht, die größer als man selbst ist, die eigene geistige Gesundheit wiederherstellen kann. Punkt 3, den Entschluss fassen, seinen Willen und sein Leben der Sorge Gottes, wie ihn jeder für sich versteht, anzuvertrauen. Und so weiter und so fort, ne? Kommt noch anders rein, es geht nicht immer um Macht, aber ist ja schon spannend, ne? Dass da eben dieses intensive sich unterwerfen unter eine höhere Macht. Da
ja,
jetzt
krass,
auch so eine zentrale Rolle spielt. Ne?
Ja.
Und kann man sich dann vorstellen, dass sowas jetzt für jemanden wie Doug vielleicht, also tatsächlich die Rettung war, ne? Also ist der jetzt vielleicht mit einer anderen Art von jetzt Therapie zum Beispiel, ja, als jemand vielleicht mit ihm versucht hätte, viel mehr dran zu arbeiten, dass er seine eigenen Bedürfnisse stärker äußert und so weiter, ne? Also was wahrscheinlich eher jetzt ein Ansatz von mir und von Psychotherapeuten gewesen wäre, hätte er vielleicht gar nicht so viel anfangen können, ne? Zumindest war ihm das vielleicht näher und wie gesagt, er hat ja auch eine ziemlich ziemlich stabile, weitestgehend durchgängige Abstinenz da erreicht, ne? Mit der Mischung aus AA und sich da Frank so ganz zu unterwerfen und dann zu vertrauen.
Aber die machen ja auch so eine Meetings, also eine Art Gruppentherapie irgendwie, ja? Wenn so will.
Die anonymen Alkoholiker.
Ja, ja.
Ja, die machen Meetings, aber die laufen halt ganz anders wie eine Gruppentherapie ab. Ne? Also gut, ehrlich, ich muss jetzt sagen, ich war noch nie bei einem Meeting. Ich habe schon, ich war schon dabei, wenn Vertreter von den anonymen Alkoholikern sich auf der Suchtstation, wo ich mal gearbeitet habe, vorgestellt haben. Also kommen immer regelmäßig die unterschiedlichen Selbsthilfegruppen, stellen sich da vor und so. Da war ich schon dabei, aber jetzt bei einem richtigen Meeting, die kenne ich auch nur aus amerikanischen Serien. Und da gibt's ja so zwei Varianten irgendwie, ne? Entweder sitzen die so im Kreis, das gibt's, und man muss sagen,
es kommt
aber an,
wie viele
so,
das wahrscheinlich sind, oder? Manchmal gibt's halt so richtige Vorlesungssäle da oder so.
Genau, mit so einem Pult, ne? Und dann geht man auch davor und
100 Leuten oder so.
Und erzählt seine Geschichte.
Ja.
Also das ist schon sehr hart, würde ich sagen, ne? Also dieser, da finde ich auch, ne? Das ist auch wieder dieser Unterwerfungsaspekt. Also das funktionierte dadurch, dass man sich da wirklich so ganz radikal entblößt eigentlich. Ja, ne? Ja. Und zwar auch so von, also so richtig auspackt. Ne?
Ja.
So den großen, das großreine Machen so macht. Ne?
Ja.
Und das scheint ja für viel gut zu funktionieren. Wir würden es jetzt zum Beispiel in einer Gruppentherapie, psychotherapeutisch, das nicht so machen, ne? Weil das natürlich auch, ja, das natürlich auch extrem belastend und beschämend auch im Nachhinein noch sein kann, wenn man sich da so so entblößt. Ne? So solche in Gruppentherapien würden solche Prozesse eher sehr viel kleinschrittiger, nach und nach, Schritt für Schritt immer ein bisschen laufen, wohingegen die anonymen Alkoholiker, glaube ich.
Das ist ja eher so dichotom, oder? Man sitzt halt die ganze Zeit da und dann irgendwann gibt es einen Ausbruch irgendwie. Also
genau, ne?
Man geht jetzt so 100%.
Irgendwann ist man soweit,
genau.
Entweder jetzt so durch die Gruppe, wie lange man dabei war, oder aus eigenem, dass man dann jetzt den Mut fasst, sich zu überwinden, und dann geht's los. Ne?
Ja.
Und dann packt man da aus. Ne? Ich frage mich halt immer, ich kann mir sogar vorstellen, dass diejenigen, die sich dann da selbst überwinden und das machen, dass das auch ein erhebendes und befreiendes Gefühl sein kann. Aber ich frage mich auch immer, also gelingt das allen? Also ich stelle mir vor, wenn das so läuft, muss es da ja viele geben, die da hingehen,
und das
sich aber nicht trauen und dann im Zweifel vielleicht auch irgendwann nicht mehr hingehen, weil weil sie dann auch beschämt und frustriert sind, dass das nicht gelingt. Ja, aber wie gesagt, ganz direkte Erfahrungen damit habe ich jetzt auch noch nicht. Wie jetzt zum Beispiel auch eine AA-Gruppe in Deutschland ablaufen würde, ob das so ist, wie wir es da im Fernsehen sehen, oder vielleicht auch nochmal etwas näher an dem dran, wie wir Gruppentherapie machen würden, also vielleicht mit ein bisschen mehr Moderation und Anleitung. Das weiß ich auch nicht genau.
Ja. Gut. Ich würde sagen, ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Serie. Also die Serie ist wirklich empfehlenswert.
Ja.
Kann man jetzt nichts sagen, falls jemand es noch nicht gesehen hat und bis hierhin durchgehalten hat.
Ja. Ja, mir ist schon aufgefallen im Verlauf. Heute haben wir uns jetzt wirklich, also so gar nichts getan, um jemand, der das jetzt noch nicht gesehen hat, irgendwie mit reinzuholen, ne?
Ja.
Also es gab null Anleitungen, und wer jetzt nicht wusste, wer Frank Underwood ist, der
stimmt, ja.
Ist wahrscheinlich jetzt gerade auch nicht mehr dabei, weil er schon ausgeschaltet hat.
Ja, gut, ja. Das kann sein. Aber ja, also wir auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie du schon sagst, es gibt auch viele Anleihen sozusagen, ja, an die aktuelle Situation immer irgendwie. Ich meine, jetzt, gut, das war jetzt ein bisschen, bei uns kam es ja auch später raus, aber jetzt gerade das Wahlthema jetzt auch nochmal zur Wahl, irgendwie ist es jetzt auch nochmal interessant. Und die, also Claire als Vizepräsidentin, die jetzt dann, Quatsch, ja, also die Vizepräsidentin werden will, ist ja auch schon so ein bisschen Hillary-mäßig irgendwie. Der Mann ist jetzt voll erfolgreich und die will es jetzt auch schaffen. Das ist ja schon
zu sehen irgendwie. Es sind eh viel Clintons irgendwie, die beiden, ne, finde ich. Also,
ja. Ja, genau. Und genau, mit dem Ryan-Typ. Auf Trump hatte keiner auf der Rechnung.
Nee, das stimmt. Das ist so ein Fall jetzt wieder, ne, wo die Fiktion von der Realität so ein bisschen jetzt nicht überholt. Also ich denke.
Schon ein bisschen schon,
ja, so viel Dreck, wie Frank am Stecken hat, wissen wir jetzt über Donald Trump nicht.
Ja, gut, aber der würde über jedes Ding da sozusagen, was sie für Trump ausgerollt haben, oder jeden Skandal würde da vielleicht drüber stolpern, ja, oder zumindest in der Masse irgendwie. Aber Trump ist ja so, jeden Tag irgendwie ein Skandal, und irgendwann interessiert es keinen mehr, weil es so hochfrequent auftritt irgendwie, so nach dem Motto.
Also zumindest ist es wahrscheinlich, was jetzt so die, ja, also was jetzt vielleicht so die Enttarnung von, oder also das Gefühl, dass da Politiker am Werk sind, die eher amoralisch agieren, und von weniger
aber halt nicht so
idealistischen
offen wie
Motiven getrieben sind, das wird jetzt, finde ich, durch Donald Trump nochmal verstärkt bei vielen. Und damit so die Diskrepanz, die immer so da ist, wo man denkt, naja, diese Serie House of Cards, die greift da so Dinge auf, die da schon im Politikbetrieb sind und links, aber überspitzt das zum Glück auch nochmal, weil ganz so extrem ist nicht. Ich denke, diese Diskrepanz ist jetzt schon auch weiterhin noch da, aber ist jetzt vielleicht im Erleben von vielen so durch Donald Trump nochmal kleiner geworden und durch die Tatsache, dass dann auch die Gegenkandidatin jetzt ja auch immer mehr korrumpiert wird, zwar auf eine andere Weise, auf ein bisschen leisere Weise, aber doch, bewegt das Ganze schon natürlich noch mehr da so in die Richtung, ne? Dass man denkt, eigentlich sind das vielleicht doch alles ganz einseitig machtgierige Menschen, die sich um unser Wohl gar nicht kümmern. Ne?
Ja. Naja, das ist der Verdacht nahe, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja.
Und ja genau, weil jetzt von der Überlegung her, da hätte ja fast Underwood, der hätte ja gar kein Pulverland gegen Trump. Die können ja ein bisschen Scheiß nachweisen und keinen interessiert so richtig.
Stimmt eigentlich, ja. Das ist ja oft eine Waffe, ne? Also so den anderen, genau, irgendwas ans Tageslicht zu bringen, was die anderen korrumpiert.
Ja.
Das würde wahrscheinlich bei Donald Trump nicht, zumindest nicht so durchschlagen funktionieren, ne? Bei House of Cards, dann ziehen die sich ja meistens von sich aus schon zurück. Oder gehen dann irgendwelche Deals ein, damit das eben nicht so weit kommt.
Das würde bei dem überhaupt nicht, das wäre dem egal.
Vermutlich.
Gut, jetzt ist irgendwann, war jetzt tatsächlich irgendwie so mal so ein Break mit diesem Dings irgendwie, wo er jetzt doch ein bisschen weiter hinten liegt, aber ja, gut, entschieden ist nichts. Naja. Gut, aber da werden wir uns jetzt auch nicht so richtig reinfuchsen, das ist ja auch nicht unser Metier.
Naja, auf keinen Fall. Ich habe schon gesagt, die Psychiater und Psychotherapeuten halten sich da raus. Was machen wir beim nächsten Mal? Ich habe ja einen Wunsch.
Ja,
hast du mal reingeguckt in Club der Roten Bänder?
Ja, das war jetzt also kurzfristig, das war jetzt ja auch schon ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt.
Ja.
Habe ich nicht, aber das klingt ja interessant, das ist ja nicht so. 10 Folgen, da gucke ich schnell mal, das ist kein Problem.
Genau, 10 Folgen. Am 7. November startet die zweite Staffel.
Ah ja.
Aber wir können auch erstmal uns trotzdem der ersten annehmen. Aber ich finde, eine richtig schöne deutsche Serie mal mit
deutsche
Serie. Das kam jetzt gerade mit mehr Werf raus, als ich geplant hatte. Das habe ich auch gemerkt beim Aussprechen. Eine schöne, eigentlich ist mir auch gar nicht wichtig, dass es eine deutsche Serie ist, aber das ist mal nicht-amerikanische ist,
genau,
sozusagen, genau. Und mit ganz jungen Darstellern, die es aber auch echt toll machen. Und natürlich.
Also du hast jetzt schon was gesehen, oder?
Ich habe schon ein paar Folgen jetzt geguckt. Ja, ich glaube 4 oder so. Auf vielfache Empfehlung. Und natürlich voll mit Psychologie.
Wir können mal den Titel sagen. Hast du denn, oder?
Habe ich schon.
Club der Roten Bänder.
Ja.
Ich weiß es auch, wir haben es schon erwähnt, ja. Gut. Genau,
Club der Roten. Das machen wir als nächstes, es sei denn, es kommen massive Einwände oder extrem überzeugende Gegenvorschläge. Also Feuer frei.
Genau. Feedback, wir haben noch Hoffnung, dass das noch mehr Kommentatoren gibt.
Ja. Gibt es für alle, die es schon mal vorgucken wollen, sogar kostenfrei in der Vox Mediathek anzugucken. Mit ein bisschen Werbung zwar, aber dafür ohne Account. Notwendigkeit bei irgendeinem Streaming-Anbieter.
Ja, das ist doch schon mal gut.
Ja. Also gut, dann warten wir jetzt gespannt das Ergebnis der echten US-Wahlen ab.
Ja,
und,
genau.
Das war's dann mit House of Cards für heute.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen.